Es ist wieder Zeit für Spione im Sneakpot. Wir sprechen in Folge 833 über den Guy Ritchie-Film Operation Fortune. Mit mir hier, unser Movie-Star, das ist Robert Krüger.
Ich habe ein bisschen Angst.
Und der Nerdtalk hat einen Spion eingeschleust. Herzlich willkommen, Andi.
Hallo, dankeschön. Ja, und wir haben natürlich auch einen Waffenlieferanten dabei, gespielt von Stefan. Hallo Stefan.
Guten Abend. Sorry, jetzt habe ich dir gar nicht im Vorgespräch gesagt, dass ich dich als Letzten vorstelle. Das tut mir echt leid. Das ist mir eben beim Vortragen so aufgefallen, so, oh Mist, du hättest ihm sagen sollen, dass er sich was ausdenken muss.
Aber ich habe mir doch was ausgedacht.
Ja, ja, nee, war grandios. Und ohne, also da ist kein Schnitt dabei, wenn ihr das gehört habt gerade. Das kam direkt.
Naja, ich höre euch ja schon ein paar Tage, ne?
Du weißt, was passiert.
Genau. Profi. I know your games.
Genau.
Sehr gut.
Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch unseren Hörern nicht vorstellen, woher du kommst, denn der befreundete Podcast Nerd Talk ist ja das eine oder andere Mal hier schon erwähnt worden.
Genau, wir gehören zu den ganz, ganz wenigen volljährigen Filmpodcasts, glaube ich, ne?
Ja.
Sind wir schon volljährig? Ich glaube, ja.
Ich glaube, dieses Jahr werden wir alle volljährig. Das heißt, wir können uns 2006. Endlich zum Saufen treffen.
Jawohl, du. Endlich die guten Filme gucken.
Meinst du jetzt die Horror oder die Nackten? Ist ja egal.
Die Horror.
So, wir fangen aber immer damit an, dass einer den Film vorstellt. Operation Fortune.
Das warst du, Stefan.
Ach, das war ich.
Ins Nest gelegt hat und von daher.
Ich werde beschämt zu Boden gucken, hoffen, dass Stefan sagt, er macht's.
Musst du jetzt auch ran und das Ding zusammenfassen. Deine Lieblingsdisziplin, möchte ich sagen.
Ja, also. Ich finde es auch wirklich, das macht mir auch wenig Spaß. Ich musste auch mir echt wieder was anlesen, weil ich den Film schon am Sonntag erst geguckt habe. Also gar nicht so lange her. Aber trotzdem ist so viel Fußball zwischendrin gewesen. Das ist schon wieder alles.
Ich habe wieder zwei Abende Anlauf gebraucht. Beim ersten Abend war mein Kopfhörer zu leer, dann wollte ich ihn laden.
Hast du nicht letzte Woche auch schon?
Ja, diesmal wieder genauso. Diesmal ist aber vor dem Film. Also ich habe schon gedacht, der ist zu leer, da fange ich gar nicht erst an, habe ich gelabig eingeschlafen. Und deshalb habe ich ihn gestern Abend geguckt, von 0 Uhr bis 2 Uhr ungefähr.
Gott, ey. Aber du hast bis 0 geschlafen wieder, oder?
Nee, tatsächlich gestern nicht. Ich habe zwar Kinder ins Bett gelegt, aber ich bin wach geblieben, weil die mich genervt haben mit nicht einschlafen können und so.
Das ist immer anstrengend.
Ganz fürchterlich. Egal, trotzdem, Stefan.
Unsere Große hat mich heute auch ein bisschen aufgehalten. Sie wollte unbedingt nochmal das Spiel mit dem Mädchen spielen.
Und das Spiel mit dem Mädchen?
Monument Valley.
Ja, ach so, ja, das mit dem Mädchen, ja, genau.
Und hab ich gesagt, da bist du aber danach immer so aufgeregt. Nein, Papa, wir spielen nur kurz. Und dann haben wir ein halbes Level gespielt und habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und da hat sich umgedreht und ist eingeschlafen. Das war sehr überraschend. Mhm. Ich habe mich auf eine Dreiviertelstunde Unterhaltung eingestellt, aber ging.
Tja.
Ja. So darf man auch wieder spielen. Naja. Also, jetzt
Operation
aber.
Operation Fortune. Worum ging's?
Es ging um, ich möchte sagen, einen Malteser Falken oder einen anderen MacGuffin. Es wird irgendwas, eine hochgefährliche Technologie, die wir später auch erfahren, was es vermeintlich ist.
The Handle.
Genau, The Handle. Ich fand der Malteser Falke, das ist schon so der erste große MacGuffin, oder?
Ja.
Der wird geklaut und jetzt wird eine Superspion Orson Fortune gespielt von
Jason Statham,
wo ich total überrascht war, dass der Brite ist. Ich habe den, glaube ich, noch nie auf Englisch gesehen oder bewusst auf Englisch gesehen und habe gedacht so, wieso redet der denn so britisch? Das ist ja seltsam. Ja, okay, passt vielleicht jetzt in die Rolle. Und dann habe ich geguckt so, oh nee, der ist Brite. Okay, wusste ich nicht. Jedenfalls wird der losgeschickt, um diese Technologie zurückzuholen. Der muss da irgendwelche
Spoilers ja schon. Das Handle zurückzuholen.
Ja, stimmt.
Das Ding.
Den Malteser Falken zurückholen.
Das Leuchten im Koffer.
Ja, genau. Ja, aber so ist es. Also,
ja,
selbst am Schluss, wenn man es weiß, ist es schon.
Ich finde, der Film macht aber auch das absichtlich so. Es ist ja eine Action-Komödie. Und ich glaube, der ist sich total der Sache bewusst, dass es einfach nur so, hier Koffer holen jetzt.
Genau.
So, völlig wurscht, was da drin ist.
Genau, der ist da, der ist dort und dann ist er bei irgend so einem Superschurken und dann hat er da irgendwie seine Agenten, mit denen er zusammenarbeitet, auf die er gar keinen Bock hat, weil die Agenten, mit denen er sonst zusammenarbeitet, zu den anderen übergelaufen sind, was auch immer. Jedenfalls, damit sie dann zu dem Superbösewicht auf seine Yacht können, nehmen sie einfach einen Filmstar, Danny Francesco, gespielt von, jetzt müsst ihr wieder helfen.
Josh Hartnett
mit. Also überzeugen ihn sehr freundlich mit einigen expliziten Informationen und gehen dann gemeinsam auf einen Undercover-Einsatz und müssen versuchen, dieses Dings zurückzuholen. Und genau, der Schauspieler muss Schauspielersachen machen und die anderen
machen Agentensachen
und machen Action. Und
noch eine von Aubrey Plaza gespielte Hackerin, die da noch Teil des Teams ist.
Genau, seine ungeliebte, neu ins Team geschobene Kollegin.
Genau. Und Hugh Grant nicht zu vergessen, als schmieriger internationaler Superwaffenhändler.
Ist der so alt oder haben sie den so krass zugerichtet? Also es war hart.
Echt, findest du? Ich meine, der ist halt nicht mehr der Jüngste. Ich finde aber, dass der
das... Der ist doch kaum älter als du.
Was, der ist 17 Jahre älter als ich.
Oh.
Komplimente.
Ja, gut.
Also mal kurz ausgerechnet, der wird dieses Jahr 64.
Von daher.
Ja. Jetzt können alle ausrechnen, wie alt ich bin. Na, egal.
Erzähl mir doch jedes Jahr an deinem Geburtstag, wie alt du bist.
Ja, die AI wird das sowieso alles hier rauswispern irgendwann. Und wir werden komplett egal. Weiter.
Genau. So, wie hat euch das denn gefallen? Also ich möchte mal sagen, ich bin mir sicher, der Christoph hätte es gehasst.
Weil Guy Ritchie ist, der hasst es ja rituell. Also ich meine, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, und als ich ihm diese Woche die Chance geboten hat, bei einem befreundeten Podcast-Gast zu sprechen, da hat er die Chance direkt genutzt und gesagt, ach, dann lasse ich den Film ausleihen und komm zu euch. Und so war's dann.
Ja, Guy Ritchie finde ich ja eigentlich immer richtig toll. Ne? Und ich habe mich dann auch gefreut, als ich dann gehört habe, ihr habt Operation Fortune auf der Liste. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich habe einen Auftrag, ich muss den neuen Guy Ritchie gucken. Hätte ich sowieso gemacht, habe mich da sehr drauf gefreut. Und am Anfang war ich dann noch so ein bisschen underwhelmed, weil es irgendwie so, ja, es war irgendwie Guy Ritchie, aber es war so super duper generisch. Ne? Ohne große Einführung wird gleich gesagt in den ersten Minuten hier, du hast einen Auftrag, du bist der Killer, ne? Du bist der Agent, du hast einen Auftrag, das ist so geheim, wir wissen selber nicht, was wir da suchen, das musst du auch noch rausfinden. Und dann geht das los. Aber es ist dann tatsächlich besser geworden. Weil für Guy Ritchie Filme, das ist für mich auch immer so ein bisschen Gosse. Das hat mir hier gefehlt. Ich sag mal hier ist damals. War das
Gegenteil?
Genau, hier war
alles Hochglanz.
Snatch damals, ne, mit Brad Pitt, der nur brabbelt, dann Rock'n'Roller. Ja. Oder selbst bei The Gentleman hast du halt noch die Schlägertrupps aus der Gosse. Und hier war ja wirklich selbst der Killer so, dass er wirklich nur den 20 Jahre alten guten Rotwein trinkt und nur mit einem Privatjet fliegt. Wo ich dann denke, also selbst wenn der die dreckigen Jobs macht, wirklich herumhofiert wird wie so ein Filmstar, das ist nicht mehr so mein schmuddeliger Guy Ritchie, wie ich ihn gemocht habe. Aber ich habe dann mit dem Film dann im Laufe des Films dann doch noch so meinen Frieden gefunden.
Ich weiß total,
er ist dann
super.
Schon noch zum Guy Ritchie-Film geworden, ne?
Die Hauptrolle von Jason Statham so anzulegen, dass der quasi so ein super verwöhnter James Bond-Typ ist, der dieses Leben, was in das er da hin und wieder, bei James Bond ist das ja auch so, der wird ja immer da so reingeschmuggelt. Der muss dann immer irgendwie mit den Schönen und Reichen irgendwie an einem Tisch und in einem Casino oder auf einem, bei einem, Pferderennen oder so, ja, diese ganzen Szenerien, die da immer aufgebaut werden. Und hier ist das jetzt quasi so einfach so weit getrieben, dass er das jetzt nicht mehr anders kann. Der kann jetzt nur noch den teuren Wein trinken und kann nur noch mit den teuren Autos fahren und im Privatjet, wie du es gesagt hast. Völlig absurd natürlich, dass der englische Staat dafür bezahlt. Aber bei ihm ist das jetzt einfach so, er ist so gut, die können nicht anders, die müssen ihm den ganzen Scheiß bezahlen. Fand ich so drehbuchmäßig eine lustige Idee.
Ich fand auch die Einführung, wie immer so erzählt wird, was als nächstes passieren soll, kurz die Vergangenheit und dann diese Sprünge, die sie da machen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er da seinen Auftrag kriegt, so ja, du musst jetzt das und das machen und dann sieht man ein Stückchen aus dieser Szene, dann sieht man ein Stückchen von woanders, dann sieht man ein bisschen was wieder aus der Zukunft und dann reden sie wieder weiter und dann überspringt man diesen ganzen Teil, was er gerade so erzählt hat, und dann geht's mit dem danach weiter sozusagen. Das fand ich sehr elegant. Also haben wir auch schon vielleicht das eine oder andere Mal gesehen. Wie ist jetzt irgendwie aufgefallen? Ich habe jetzt halt lange echt keine Filme mehr geguckt, also gut 3 Monate, aber mir ist es so richtig aufgefallen, so, ach ja, oh ja, dafür gucke ich Filme, um auch mal so eleganten Quatsch Spielereien zu gucken. Also hat mir sehr gut gefallen.
Und das kann Guy Ritchie halt auch richtig gut, ne? Also so Dinge aneinander montieren und Sachen, die irgendwie an mehreren Orten gleichzeitig geschehen, ineinander fließen zu lassen und das Ganze stylisch aussehen zu lassen und so. Christoph würde jetzt wahrscheinlich dazwischen meckern, also weiß ich, brauche mir jetzt auch keine Worte in den Mund legen, aber ich höre da irgendwie so in meinem, vor meinem geistigen Ohr so ein Style over Substance Kritik, aber sei mal dahingestellt, ich fand, es war ein Actionfilm, der sehr deutlich auf die Comedy-Schiene geht, der das alles, der zwar intensive Action zeigt, der wird auch getötet mit Messern und was weiß ich. Das Blut bleibt allerdings weitestgehend, also läuft mal ein kleiner Fleck irgendwo lang, aber weitestgehend bleibt es so harmlos, vielleicht 16 oder so, weiß ich nicht, was der bekommen würde in Deutschland, vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls, das bleibt vergleichsweise harmlos und er geht eher so in diese Comedy-Schiene.
16.
Und ich finde auch, dass er das, was ich sehr angenehm fand, ist, dass er auch so im Showdown und so das alles nicht so konventionell löst. Natürlich ist das jetzt nicht bahnbrechende Genre-Erweiterung oder sowas, aber es gibt halt keinen langwierigen Kampf mit dem Bösewicht. Es gibt überhaupt, wer jetzt eigentlich der Bösewicht ist, ist auch gar nicht so richtig definiert. Also wir haben dann zwar einen, der sich am Schluss so rausstellt, der dann noch bekämpft werden muss, aber das ist auch irgendwie vergleichsweise easy. Der kriegt dann 3-mal einen Koffer vor Gesicht gehauen und dann war's das. Und so der Film macht es so unprätentiös irgendwie und das fand ich total angenehm, wie das gelöst war. Auch wie so schwankende Allianzen in dem Film so eingebaut waren, dass man immer so ein bisschen miträtseln musste. Ich fand's angenehm, ich fand's lustig.
Ja, der hält sich nicht lange auf, ne? Also wie gesagt, die Einführung, die kam ja wirklich knall auf Fall, aber irgendwie ist es ja auch ganz erfrischend, so dieses das ist der Gute und das ist der Böse und das ist die Sache, um die es geht und jetzt go und irgendwie der ist fast 2 Stunden lang, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwo wirklich sowas war, wo ich dann gedacht habe, oh, da hättest du aber schneiden können, hier hängt die Story ein bisschen durch, sondern der hat die ganze Zeit pam, 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 irgendwie echt gutes Thema, coole Locations, smarte Typen, coole Sprüche, coole Action, also irgendwie so einer von den guten Guy Ritchie-Filmen.
Auf jeden Fall.
Ja, Stefan, wie ist er bei dir angekommen?
Auch sehr gut. Also wie gesagt, ich hatte echt großen Spaß, ich hatte viel Freude an diesem eleganten Schneid hinher, da mal so neue Sachen zu machen. Und ja, ich mag einfach diese Art von Filmen. Deswegen, ich fand ihn schön geschmeidig, ohne dass er zu aufregend war. Und es war eigentlich auch immer ungefähr klar, wer ist und wie gut und wie böse der ist. Was ja für mich auch hilfreich ist, wenn man dann plötzlich eben nicht die großen Schwierigkeiten hat, dass da irgendwie ein Charakter neu auftaucht und man denkt sich, den hast du noch nie gesehen und das ist der Hauptdarsteller. Das war diesmal nicht so. Ich habe jetzt auf einer Taufe jemanden getroffen, die auch das gleiche Problem hat mit den Gesichtern erkennen und die hat mir das Fachwort dazu gesagt und ich habe es vergessen. So ein Mist.
Ich habe es aber auch schon mal irgendwo gelesen.
Oh wei.
Ja.
Die bei bekannten Gesichtern hat mir sehr gefallen, dass Eddie Marson wieder mit dabei war. Der
Eddie
ist
Marson
auch bekannt.
Ist immer super. Ne,
der ist bei Guy Ritchie, der schleppt den mit sich rum wie so einen alten hartnäckigen Keuchhusten. Der ist irgendwie in jedem Film mit dabei. Und früher weiß ich noch, da war er wirklich so Arbeiterklasse, unterste Schublade. Und jetzt dachte ich mir, ach guck mal, jetzt hat er sich hochgearbeitet, ist Sachbearbeiter im Innenministerium und vergibt hier die Aufträge. Sehr cool.
Ich glaube nicht, dass der Sachbearbeiter war, wenn der dann am Schluss so einem ganzen Meeting Room sagen kann, clear the room, get the PM on the line. So,
stimmt.
Nee, ist was Höheres.
Das war schon gut. Ist schon ein bisschen höher, ja. F1-Ebene.
Ja.
Ja, aber der war auch in vielen dabei, gell?
Den sieht man wahnsinnig oft nicht sehen, auch total gerne. Aber Hugh Grant stiehlt halt jede Szene, in der er drin ist.
Ja.
Dieser riesigen Brille und diesem Schmierigen, wie er sich immer an diese Frau ranmacht. aber so weißt du, sich dieser Tatsache bewusst sein, dass er gerade ein Schmierlappen ist und das aber auch so nach vorne tragen und gleichzeitig irgendwie sozusagen darauf zu setzen, dass das vielleicht klappen könnte, weil er ja halt Multimilliardär ist und deshalb vielleicht irgendwie und ein Waffenhändler und ruchloser Gangster. Das war so eine eklige Figur, die aber von Hugh Grant mit so einem verschmitzten Grinsen vorgetragen wurde, dass das einfach, also rein schauspielerisch, halt einfach jede Szene geklappt hat, in der drin ist. Es ist einfach so großartig gewesen, wie ihr dieses Arschloch gespielt hat. Fantastisch.
Hattet ihr auch das Gefühl, dass Josh Hartnett so quasi Tom Cruise spielen soll? Ich fand ihn vom Gesicht her sah er so ziemlich aus, hat genau so ein gewinnendes Lachen wie Tom Cruise, hat so verschmitzte Augenwinkel, wo ich dann dachte, oh, das ist 1A Tom Cruise, auch so ein Typ, der Actionstar ist, der seine Stunts selber drehen will und so weiter. Ich dachte mir, oh, da siehst du genau, auf wen das abzielen soll. Täuscht mich da mein Eindruck?
Ist mir so nicht aufgefallen, aber ich würde auch nicht unbedingt widersprechen. Also
ja, ich finde jetzt, wo du sagst, trifft in echt vielen Szenen genau zu, genau so, wie du sagst.
Ja. Auch so ein bisschen verstruppelte Haare,
ja,
verschmitztes,
ja.
Lächeln. Ja, ja. Ich dachte mir, das könnte Tom Cruise sein.
In dieser letzten Szene, es gibt so eine Mid-Credit oder Beginning-of-Credit-Scene, wo er dann am Schluss da seinen einen Film umsetzt. Da habe ich den erst fast nicht erkannt. Das ist ja so geschminkt und irgendwie gekleistert. Ja,
genau, haben sie ihn genauso hergeschmacht wie Hugh Grant mit diesem Falten und ganz viel von diesem braunen Make-up im Gesicht.
Genau. Ist das jetzt die Umsetzung von dem, worüber sie geredet haben? So, okay, ja, ist es, oh Gott, wie furchtbar. Ja, und es sind auch so Szenen, wo du dann merkst, so dieser Film, nimmt das alles nicht ernst. Er dreht es dann einfach um 11 und guckt, was passiert.
Als ich Hugh Grant gesehen habe mit diesem Make-up im Gesicht, habe ich sofort den Geruch von dem Zeug in der Nase gehabt, was wir immer zum Formationstanzen verwendet haben, wo man auch so eine Farbe hinkriegt, dass man auch so ganz dunkelbraun oder getönt wirkt. Als er da aufgedacht hat, der riecht wie Formationstanzen bestimmt. Gemischt mit Schweiß und Haarspray am besten.
Bei dieser einen Szene habe ich ja wirklich schreiend laut aufgelacht. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber wo sein Kollege sagte, das ist nicht John Baker, das ist John Baker. ich sage nur, Fall vom Hochhaus. Ich fand das so,
oh ja, das
auf den Punkt, das war so das super Timing.
Das
ist nicht John Baker,
das ist John Baker. Hat er nicht noch gesagt, wart kurz oder so? Oder irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr, aber
hast
irgendwie.
Hast das nicht?
Das ist cool. Ja, hat gute Laune gemacht.
Hat sich auch ein bisschen vorher telegrafiert, aber es war nicht schlimm. Also.
Ne, lacht man heute noch. Also erfüllt seinen Zweck, der Film.
Ja. Also ich hatte echt viel Spaß.
Ja.
Und musste ihn nicht in zwei Etappen gucken und konnte ihn entspannt sogar auf dem iPad schauen, weil im Moment der Fernseher noch nicht montiert ist. Also ich habe unten in meinem Homeoffice sozusagen jetzt mal einen aufgestellt, aber auf dem Bürostuhl sitzen und nach unten Fernsehen zu schauen, wenn man die Füße nicht richtig hochlegen kann, weil die dann vor dem Fernseher liegen, ist einfach sau ungemütlich.
Das ist furchtbar.
Ja, vielleicht muss ich noch irgendwas schnell bauen, dass ich den Fernseher hochkriege, aber das ist dann auch wieder nur so ein, das ist mein alter HD-Ready-Fernseher von 2002, 2004, sowas.
Ja, nicht so gut.
Ja, genau. Vielleicht 6.
Dann lieber mit dem iPad auf dem Bauch im Bett liegend.
Ja, genau. Genau. Und dann kann man hinterher direkt ausmachen und noch eine kleine Runde durch Bagdad streifen und
das habe ich gerade vor dem Podcast gemacht. Ich eine kleine Runde mit dem Kamel durch Bagdad geritten.
Mit dem Kamel durch die Stadt, das ist ja auch gemein.
Ja, immer durch so kleine Minigassen durch, wo man so Leute halb umtrampelt mit dem Kamel. Und dann rufen sie dir immer hinterher. Why do that, friend? Why do that? Aber ich hier durch muss.
Kann ich mal.
Kann ich mal mit meinem Kamel hier im vollen Galopp durch diese Gasse? Danke.
Also wir haben ja beide jetzt wahrscheinlich ein bisschen weitergespielt. Ich kann es nach wie vor absolut empfehlen, Assassin's Creed Mirage. Macht großen Spaß.
Ja, mir auch. Wir müssen an unseren Film noch einen Knopf dran machen. Habt ihr noch Themen? Habt ihr noch Schauspieler, die euch irgendwie einfallen? Oder, nee, also ich hatte jetzt nochmal geguckt. Nee. Bugsy Malone spielt ja noch den anderen im Team. Ich weiß nicht, ob man den kennen muss.
Was ich ja noch ganz spannend fand, ist so dieser Ansatz, dass es irgendwie zwei Ausputzer-Teams gibt. Ne? Also zwei Teams mit Agenten, Spionen, Auftragskillern, die im Auftrag der Regierung arbeiten, aber die gegenseitig in Konkurrenz stehen. Das fand ich nochmal so einen netten Ansatz. Da könnte man vielleicht in einer ernsthaften Serie nochmal richtig was draus machen. Mit ein bisschen mehr Tiefgang.
Aber das ist halt auch nervig, wenn du da zwei Leute hinschickst, die sich dauernd gegenseitig auf Fuß stehen, oder?
Ja,
das stimmt. Habt ihr nicht auch so Kollegen, mit denen ihr manchmal zusammenarbeitet, wo du denkst, ja, lass es mich einfach alleine machen und dann ist das
jeden Tag.
Ich fand, das hatte diese, das brachte eine ganz coole Komponente rein, dass es da Gegner gibt, die man bekämpft. Aber halt dann zum Beispiel an dem Flughafen in der Szene irgendwie mit dem Taser oder man haut den auch mal in die Fresse oder so, aber man bringt die nicht zwingend um. Und wenn dann sozusagen der MacGuffin aus der Szene entschwunden ist, dann gibt's auch keinen Grund mehr, aufeinander zu schießen. Und dann kann man so auch dastehen und den anderen verhöhnen und miteinander reden und so, weil dann ist ja, dann gibt's ja keinen, weil arbeiten beide sozusagen irgendwie vielleicht für dieselbe Regierung, aber auf unterschiedlichen Wegen sozusagen engagiert, und dann muss man sich ja nicht gegenseitig umschießen. Auch diese eine Szene an dem Auto, wo sie da umstellt werden, geht ja ohne einen Schuss ab. Da wird dann zwar irgendeine Tür aufgesägt und so, aber dann am Ende so macht man sich ein bisschen gegenseitig verbal rund und dann geht man wieder auseinander.
Stimmt.
Und diese Dynamik, die das quasi in diese Szenen reingebracht hat, die kennt man so aus anderen Actionfilmen ja nicht, weil meistens hast du ja dann der Bösewicht sendet seine Schergen, irgendwelche namenlosen Schläger, und die werden dann von unserem Helden aus dem Weg geräumt und sind danach alle tot oder wenigstens so verunfallt, dass sie nicht mehr teilnehmen. Und man kommt dann allerhöchstens mit dem Oberbösewicht mal irgendwann kurz an der Stelle, wo der einem dann immer den ganzen Plan erzählen muss, kurz bevor er umgebracht wird. Das gibt's ja dann auch immer in allen Actionfilmen. Und auch das findet hier überhaupt nicht so richtig statt. Oder halt irgendwie nochmal mit einem Twist dran, so der das lustig macht. Und auch diese Nummer mit den Raketen, wo er 3, 2, 1, 0, und dann, was denn da jetzt passiert? Scheiße, Timing kaputt. Seine schöne, ich bin der ultraharte Mann, der alles im Griff hat, und dann geht es kaputt an der Stelle. Das ist so, der hat so lustige Momente, die echt gut funktioniert haben, die mich sehr erfreut haben.
Ich habe mich dann nur gewundert, dass irgendwie so von wegen, ja, jetzt ist das in dem einen Team, da sind jetzt die aus dem anderen Team. Dafür hat der jetzt aber die aus meinem Team, wo ich dann denke, gibt's für Agenten auch sowas wie so ein Transferfenster, ne, dass sie da so irgendwie bis zu einem bestimmten Datum dann für ein Team entscheiden.
Ja, und gerade da, erst am Schluss, als diese, ich will jetzt nicht spoilern, der Typ mit der seltsamen Topffrisur seine Privatarmee zum Einsatz brachte. Da hatten wir das erste Mal, dass so dieses, es gibt jetzt wirkliche, ich will es nicht spektierlich, so für den Film, so für das Drehbuch, so disposable Bad Guys, ja, so die rennen die Szene, werden umgeschnetzelt von Jason Statham und sind dann wieder weg, so, und es ist klar, die sind nicht, die sind einfach nur böse und müssen weggehauen werden. Und sind nicht irgendwie so noch mit Doppelter und weiß nicht, und vielleicht sind die auch irgendwie über drei Ecken auf unserer Seite und man muss mal gucken, und ich hau denen jetzt zwar aufs Maul, weil ich sie weghaben will, aber ich schieße sie nicht oder sowas. Das kam dann erst ganz am Schluss, dass es solche richtig bösen Bösen gibt.
Und die richtig bösen Bösen, das sind die, die irgendwie ein Startup hatten, das irgendwie gut für die Menschheit sein soll. Na, auch wieder so eine Sozialkritik.
Und der Typ,
der eine mit von irgendwas Guten gemacht haben.
Der eine von den beiden hat mich total an die gutgläubigen Aliens aus Galaxy Quest erinnert. Ich habe immer gewartet, dass er so komisch anfängt zu reden, aber hat er nicht gemacht. Aber er sah irgendwie so aus. Es ist nicht der Schauspieler, aber er sah irgendwie so aus. Seltsam. Aber diese Assoziation hatte ich jedes Mal, wenn er ins Bild gekommen ist.
Ja, cooler Film.
Ich fange einfach mal an, damit wir hier weiterkommen. Mach mal Punkte dran. Ich gebe einfach mal 7 Punkte. Mir hat das Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, was das Genre in irgendeiner Art und Weise oder in irgendeine Richtung nennenswert erweitert oder besonders aufmacht oder so. Aber es ist solide gemachte Action-Comedy, die man gut gucken kann.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar fast 8 geben, weil ich den, wie gesagt, richtig gut fand. Am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, oh, das ist ja super generisch. So ein bisschen mehr hättest du Mühe geben können, hättest du dir ja dann doch schon bei diesem, oh, wir müssen jetzt was suchen, wir wissen aber selber nicht, was es ist. So geheim ist das und so toll und so 10 Milliarden Dollar wert und hui, ganz was Schlimmes. Aber irgendwie hat er das dann im Lauf des Films dann doch sehr gut abgefedert. Also die ganzen Charaktere fand ich ganz cool, das ganze Team fand ich cool, die Gegner fand ich cool, Hugh Grant sowieso, Josh Hartnett in seiner Rolle als Filmstar, der wieder Willen da zum Undercover-Man wird, auch ganz cool und ja, viel Action und sehr unterhaltsam. Also den könnte ich mir tatsächlich sogar nochmal angucken.
Ja, da mache ich mit 8,5 den Deckel drauf. Wow. Der hat mir echt viel Spaß gemacht. Das ist so, ja, schon so die Art Film, die ich gerne schaue. Auch das hat mir eben jetzt nicht so intensiv nochmal besprochen, wie Hugh Grant Josh Hartnett erklärt, wie er ihn spielen soll. Und das ist einfach auf so vielen Ebenen so lustig, weil natürlich diese Schauspieler ja auch nicht irgendwie jetzt gerade aus der Schauspielschule rausgefallen sind, sondern auch eine beachtliche Karriere haben. Und dann reden die über die Art, wie gespielt wird. Das fand ich so lustig. Also weil das auf der Metaebene einfach so gut war. Deswegen, ja. Und zu den anderen Sachen hatte ich ja schon genug gesagt.
Eine Sache muss ich kritisieren, aber nicht an dem Film, sondern an den technischen Drumherum. Und das ist mal wieder Amazon Prime.
Ich hatte keine Werbung. Hattet ihr Werbung?
Nee, aber ich habe auch den Schmerz-Euro eingeworfen. Ich will mich dieser Gefahr gar nicht erst aussetzen. Nee, aber das meine ich nicht. Ich habe den auf Englisch geguckt und ich muss sagen, ich fand am Anfang vor allem Jason Statham schwer zu verstehen und auch die Aubrey Plaza-Figur, weil die immer so schnell geredet hat und irgendwie so Slang teilweise benutzt hat irgendwie. Und da wollte ich Untertitel anmachen und es gab die Untertitel nur auf Deutsch. Und das macht mir dann erst recht einen Knoten in den Kopf, weil ich dann eigentlich meistens gerne englische Untertitel anmache, damit ich nur die Wörter sozusagen ergänzen kann, die ich nicht verstanden habe akustisch, und dann gelesen meistens dann doch verstehe, weil sie da nicht genuschelt sind in der Schriftsprache. Und wenn das dann auf Deutsch ist und noch dazu, wenn es dann so frei übersetzte Redewendungen anders übersetzt und dann kommt dann erst eine Zeile später, auf die du noch warten musst, der Part, den du auf Englisch schon gehört hast und so, und da kriege ich immer Knoten im Kopf.
Ja, und vor allen Dingen überlegt man sich dann, ob es richtig übersetzt ist. So.
Ja, genau. Warte mal. Das reißt sich dann raus. Irgendwo so in der Hälfte ungefähr oder so hatte ich mich dann reingehört und habe sie wieder ausgemacht. Also vielleicht sind die Dialoge auch einfacher geworden, wenn es hinten nur noch ums Schießen geht. Und vorne ging es noch darum, so ein bisschen komplizierten Plan und wer im Team ist wer und wer hat vorher für wen gearbeitet und dann immer so lustige Beleidigungen noch mit in die Sätze reingebaut und so. Da war für mein Verständnis irgendwie komplizierteres und dazu noch genuscheltes britisches Englisch. Da habe ich so meine Schwierigkeiten gehabt, da komme ich mit meinen Amerikanern irgendwie besser klar. Und dann gibt es keine englischen Untertitel, das hat mich geärgert.
Boah, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, ich habe das auf Englisch mit Untertiteln geguckt. Natürlich mit englischen Untertiteln. Aber dann habe ich vermutlich ohne Untertitel geguckt, wenn es hier gar nicht gibt.
Vielleicht war ich auch irgendwie zu dumm, die englischen Untertitel zu finden, aber in meiner Suche war da nichts. Ich habe auf die Untertitelsprache geklickt und da stand Deutsch und da konnte man nichts schalten.
Also wie gesagt, ich hätte gesagt, jo, habe ich mit Untertiteln geguckt, aber kann auch sein, dass ich ihn ohne geguckt habe einfach. Ja, sehr gut. Das bringt uns doch direkt zur Droge der Wahl. Wer hat von euch 2004er Rotwein?
Oh, ich habe ein 2004er frisch gezogenes Leitungswasser.
Die schöne Rohrperle.
2004, hast du noch altes Wasser gehabt, ja?
Nee, 2024er meine ich, oh Gott. Es wirkt.
20 Jahre altes Wasser hole ich mal hier aus dem Schrank.
Brackwasser.
Genau.
Oh, das möchte man also auch nicht.
Nee. Ich habe tatsächlich Rotwein, einen spanischen, der ist allerdings von 2020 und vermutlich nichts über die Maßen Besonderes. Es ist, glaube ich, so ein etwas gehobener Supermarktwein. Aber er ist rot und ich hatte dann auch sofort, das war irgendwie nachdem man in diesem Film auch diese eine Szene, wo er eben seinem Neuling den ganz teuren Wein gibt und der erst so, Wein ist nicht so mein Ding und wieder dann so zwei Schlucke davon trinkt, so, oho, Oh.
So gut. Da möchte man diesen Wein probieren,
ja,
oder?
Ja, sofort, die war echt gut, die Szene.
Ja, bei
was
mir
gibt's bei dir, Stefan?
Bei mir gibt's auch nur Sprudelwasser. Also wenn gleich aufgestoßen wird, dann bin ich das.
Gut.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg Fieber und habe vorhin eine Ibo eingeworfen und möchte das nicht mit Wein oder härterem runterspülen. Außerdem muss ich gestern schon trinken und dann.
Ja. Das ja, ist sehr schlimm.
Ja, wir also, wir haben gestern unsere neuen Nachbarn zum herzlich willkommen eingeladen und da habe ich zwei Drinks gemacht und ja, sind sehr gut angekommen.
Die Nachbarn zur Linken oder die unten?
Alle rundherum.
Ach so, okay, also das war ja dann eine größere Party.
Ja, wir haben halt zum Feierabendgetränk eingeladen um 17 Uhr. Und wenn du dir jetzt zwei Cocktails rein, also ich habe diese Miniaturgläser, also wo dann, weiß ich nicht, 4 cl Cocktail drin ist oder so oder noch kleiner, also inklusive Wasser. Und ja, aber fanden sie gut. Ich habe einen Americano gemacht, also Wermut und Campari gemischt mit ein bisschen Sprudel und ein Santa Marta, das ist quasi weißer Rum, Limette, Zucker und ein bisschen Kirschbrand. So ein spannend fruchtiger Drink. Es waren dann doch nicht so viele so intensiv am Glas, weswegen ich dann abends die Reste, nee, das stimmt nicht. Ich habe ja noch Reste im Kühlschrank. ja. Und ja. Aber es war sehr schön so, mal Hallo zu sagen und haben sich auch alle sehr gefreut und man weiß auch direkt, über welche Nachbarn gelästert wird. So, ja, die, also von denen haben wir auch noch nie was gehört. Nee, ich weiß nicht. Nee, das ist immer ein Typ und da ist manchmal eine Frau dabei und manchmal ist auch eine andere. Da war auch eine Zeit lang ein Kind, aber wir wissen nichts. Ich habe schon mal ein Päckchen bei denen abgeholt. Ah ja, okay. Die waren auch nicht da, aber sie waren dann heute kurz da, um zu sagen, ah, sorry, wir waren im Urlaub und waren sehr freundlich. Also ich baue drauf, dass überall rundherum freundliche Nachbarn sitzen. Ja.
Dann hoffen wir mal, dass das so ist.
Toi, toi, toi.
Ja, ist ja immer so ein bisschen spannend, wenn man dann in neue Umgebungen zieht und nicht weiß, wie das mit den Nachbarn ist, aber beim Alten weiß er halt, wie es ist. Gut, ich bin jetzt in eine Straße gezogen, wo ich vor 20 Jahren auch schon mal gewohnt habe, also vier Häuser weiter hinten oder so. So ein bisschen kenne ich es schon, aber natürlich jetzt die direkten Leute nicht. Und das war sehr nett. Insbesondere zu der Dame, wo unser Garten quasi immer rüber wächst, haben wir gleich schon gesagt, so, ja, wir kommen mal vorbei. Ja, ja, lass nicht Zeit. Wir müssen jetzt erstmal einziehen und mit den zwei kleinen Kindern. Sehr entspannt, war wirklich ganz goldig. Ja. Gut, Andi, du hast uns noch einen Film, eine Serie mitgebracht. Und genau, zwar richtig. Yellowstone. Ist die nicht jetzt gerade auf Netflix aufgeschlagen? Oder?
Ja, das ist so ein bisschen ärgerlich, weil die ersten drei Staffeln sind bei Netflix. Insgesamt gibt's aber fünf. Und wegen der letzten beiden Staffeln werde ich demnächst wieder Apple TV Plus abonnieren müssen.
Oh, okay.
So wie es aussieht. Ja, aber man kann daraus wahrscheinlich schon sehen, dass die mir relativ gut gefällt.
Klingt so, ja.
Ich habe ja auch schon viel darüber gehört. Yellowstone, alle reden von Yellowstone. Ich dachte mir, ja, könnte ja was für mich sein. Dachte mir, Yellowstone Nationalpark, das klingt so nach viel Natur und so weiter. Ich dachte mir, ja, probier's doch mal. Meine beste Freundin hat gesagt, sie guckt das, ist jetzt in der fünften Staffel, hat gesagt, ich muss das unbedingt gucken. Und dann haben wir es natürlich angefangen und sind jetzt ja quasi in der Halbzeit, in der Mitte der dritten Staffel, also haben die Hälfte hinter uns, die Hälfte vor uns. Und da ist es, glaube ich, schon an der Zeit, dass man tatsächlich eine Empfehlung für die Serie ausspricht. Ist ja eine Serie mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Der spielt den Rancher John Dutton, der eine große Ranch mit ganz, ganz viel Land in den Weiten des Bundesstaates Montana hat. Das ist einer von den nördlicheren Bundesstaaten, grenzt an Kanada und hat wunderschöne Landschaften zu bieten. Und es ist ja eigentlich sowas wie so eine Familiensage. Also er hat diese Ranch und es gibt Leute, die ihm diese Ranch streitig machen. Da haben wir einerseits einen Investor, der dort Ferienwohnungen für Californian Rich Guys bauen will. Also für Leute, die eine Auszeit von L.A. und San Francisco wollen, die mal so ein bisschen Natur zwischentanken wollen, die sollen da so ein großes Resort kriegen. Dann gibt's die indigene Bevölkerung, die dieses Land, auf dem die Ranch steht, auch für sich sich beansprucht und die in der Nähe von seiner Ranch ein Casino bauen wollen, was ihm natürlich auch nicht so ganz recht ist. Ja, und irgendwann kommen dann sogar noch Leute, die wollen ein richtig großes Resort mit einer ganz eigenen Stadt bauen und auf seinem Land quasi einen Flughafen platzieren. Und ja, die Serie handelt so im groben Strang davon, wie er halt versucht, seine Ranch zu retten. Er hat drei Kinder, beziehungsweise er hat vier Kinder gehabt. Eins davon stirbt gleich in der ersten Folge. Und er hat dann noch zwei Söhne und eine Tochter. Die Tochter ist eigentlich eine Hedgefonds-Managerin, die alkoholsüchtig ist und eigentlich in Salt Lake City wohnt, aber jetzt, weil es pressiert, zu ihrem Vater auf die Ranch zieht und mit ihm die Ranch verteidigen will. Ein Sohn, das ist so das schwarze Schaf der Familie, der ist Anwalt geworden auf Drängen des Vaters, weil der gesagt hat, hier, ich brauche dich als legale Unterstützung, als jemanden, der mich dann vor Gericht vertreten kann bei so vielen Streitigkeiten, die es immer gibt, wenn es um die Ranch geht.
Ist Kevin Costner so ein Redneck? Also so...
Na, kann man so nicht sagen.
Wie ein durchgeknallter Republikaner, oder?
Nee, ich würd ihn jetzt so nicht unbedingt so als Trump-Wähler sehen, aber schon als einen Konservativen. Also eher so als einen, der vielleicht so die Republikaner wählen würde, der sich aber freuen würde, wenn es nun vielleicht nicht gerade Trump, sondern eher so ein Gemäßigter sein würde. Also wird auch nie so groß zum Thema gemacht, hier Patriotismus oder America First. Aber du kriegst schon dieses Gefühl, er ist ein Mann vom alten Schlag und ich habe das so verglichen, er ist so ein bisschen unterkühlt, aber hat irgendwie auch, das Herz regt sich dann manchmal doch, wo ich dann gesagt habe, ja, man könnte ihn vielleicht so, in Deutschland wäre es so der verknauserte Ostfriese, ne, der auch sehr nicht viel redet, der sein Herz nicht bei jedem ausschüttet, aber der dann zur rechten Zeit dann vielleicht doch mal so eine Gemütsregung hat, wo man dann mit ihm auch sympathisieren kann.
Okay.
Ja, und der dritte Sohn, das ist dann quasi der, den er als seinen Nachfolger heranzieht, der quasi dann irgendwann die Ranch übernehmen soll. Und es geht halt hauptsächlich um die ganzen Streitereien, geht dann aber auch um die Cowboys, die mit auf der Ranch leben. Die haben also ihr eigenes Haus, ihr eigenen Kabuff mit Stockbetten, Doppelstockbetten, sind ungefähr 10 Leute. Und dann kriegt man auch viel mit von dem, was sie so als Alltag haben, ne? Irgendwie Rinder auf die Weide treiben, Pferde, die verlustig gegangen sind, wieder einfangen, Pferde zureiten, so dieses Ganze, das kriegt man so nebenbei immer so geboten, auch was sie so machen, um sich die Zeit zu vertreiben, beispielsweise Rodeo, solche Sachen. Und da sind dann auch so ein paar Nebencharaktere, die doch sehr sympathisch sind. Also einer wird dann auch relativ früh gleich eingeführt. Weil Dutton hat so viel von seinen Leuten, die er auf seiner Ranch beschäftigt, das sind ehemalige Gefangene, Knastis, denen er eine zweite Chance gibt, aber er verlangt dann auch absolute Loyalität. Also er sagt, wenn du für mich arbeitest, die Sachen, die du hier gesehen hast, du wirst nie wieder von dieser Ranch quasi runterkommen. Und viele lassen sich halt darauf ein. Und einer, der sich darauf einlassen muss, weil er gerade frisch aus dem Knast kommt, ist einer, der mit Cowboy sein eigentlich gar nichts zu tun hat. Und der wird dann natürlich erstmal so als Comic Relief genommen, um dann zu zeigen, oh, jetzt muss er den Stall ausmisten. Oh, jetzt muss er hier irgendwie gucken, wie er aufs Pferd kommt. Und man erlebt bei dem quasi mit, wie es denn ist, so langsam zum Cowboy heranzuwachsen. Und
das, okay.
Aber ist schon irgendwie alles sehr, sehr schön. Eine ziemlich ernste Serie, also nur ganz wenige Momente, wo man auch mal lachen kann. Also nicht irgendwie Comedy oder Sitcom oder so, sondern wirklich tiefstes Drama mit vielen kaputten Persönlichkeiten, sage ich mal, mit Sachen aus der Kindheit, die da irgendwie heraufquellen und die Konflikte der Jetztzeit irgendwie noch überschatten. Aber auf alle Fälle eine sehr, 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 sehr schöne Serie.
Klingt echt gut. Ich habe mir gerade überlegt, wie das ist, wenn man in unserem Alter mit 10 Leuten in Doppelstockbetten schlafen muss, mit denen man auch arbeitet. Oh. Also ich kenne wenige von meinen Kollegen.
Ja. Aber ich nehme an, wenige von deinen Kollegen waren vorher ein paar Jahre im Knast und sehen das dann schon als die bessere Lösung an.
Hast du gefragt, ob sie gehören oder ob sie... Nee, nein, war natürlich nicht. Nein, alles ganz legal bei uns in der Firma. Dazu sind wir viel zu langweilig. Aber es gab wohl, jetzt plaudere ich hier frische Gerüchte aus, vor Jahren, also bevor ich da war, mal die Situation, dass einer aus dem Unternehmen abgeholt worden ist von der Polizei wegen krimineller Machenschaften im Unternehmen. Also der hat da irgendwie, weiß ich nicht, veruntreut oder sonst irgendwelche Sachen gemacht und ja, dann ist er über den Flur gegangen in Begleitung zweier Beamter. Ja, das war
spektakulär. Am Ende kommt dann raus, dass es dass er unschuldig ist.
Ja,
also
ja.
Das ist halt auch so, das kriegt man wieder zurückkommen hin in deinem Workplace.
Genau. Ja, nee, das ist krass. Ja,
das wenn war das hoffentlich noch vor den Zeiten, wo jeder ein Fotohandy im Anschlag hatte, oder?
Es war jedenfalls vor 2016, 17, bevor ich da angefangen habe, ja.
Ah, okay.
Ja.
Das iPhone gab es schon.
Auch schon wieder da, krass.
Ja, krass, gell.
Ja, 17 auf jeden Fall, da war das Ding schon 10 Jahre alt, da hatten wir halt schon,
deshalb.
Schon welche, ne?
Ja, aber Yellowstone, das klingt echt gut.
Ja, und also für mich der absolute Hauptdarsteller ist diese geniale Landschaft. Was ich sehr cool finde, in den ersten beiden Staffeln ist die wirklich immer nur so beiläufig. Du siehst dann irgendwelche Dialoge und im Hintergrund siehst du dann diese bewaldeten Berge, Hügeln und saftigen Gräser und irgendwie Sonnenuntergang und ein Baum so ganz toll im Gegenlicht, wo man so richtig ins Schmachten kommt und denkt, oh, da will ich so dringend hin. Und jetzt in der dritten Staffel fällt es mir das erste Mal auf, dass sie so Establishing-Shots haben, ne? Dass dann wirklich so dann mal Rehe gezeigt werden, die da irgendwie durch die Wiese streichen oder so, wo ich mir dachte, oh, das war in den ersten beiden Staffeln irgendwie nicht nötig, dass man nochmal extra so auf die Schönheit dieser Landschaft hinweist, aber es macht sie deswegen nicht hässlicher. Also das ist echt so ein Sehnsuchtsort geworden.
Okay. Würdest du hinfahren wollen?
Auf alle Fälle.
Ja.
Da ist ja nichts los. Ne? Das finde ich auch mal ganz cool.
Ja, ich glaube, wenn man da irgendwie einen Camper oder irgend sowas hat oder, keine Ahnung, da gibt es ja bestimmt irgendwelche Lodges oder so, wo man dann einkehren kann.
Ja, das auf alle Fälle.
Kann man bestimmt toll was erleben oder mit dem Rad auch rumfahren oder so.
Also ich habe mal in der Wikipedia geguckt. In der Wikipedia steht drin,
hast unter du nicht vorhin über deinen Kollegen gelesen? Ja, die Wikipedia. Genau.
Nee, ich wollte ja auch ein bisschen hier Mehrwert bieten, ne? Also hier steht drin, unter alteingesessenen Bürgern Montanas ist umstritten, ob die Serie zu dem rasanten Bevölkerungswachstum der letzten Jahre durch Zuzüge aus anderen Bundesstaaten und zu den dadurch steigenden Wohnkosten beigetragen hat. Also so einflussreich scheint diese Serie zu sein. Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der glaubt, dass die Weite Montanas wirklich was Erstrebenswertes ist.
Okay.
Na, wenn da aber immer noch Weite übrig ist, dann können das mit den, können die Lebenshaltungskosten noch nicht so dramatisch gestiegen sein.
Ich glaube, da ist noch ordentlich Platz.
Hier irgendwo. Es klingt die ganze Zeit irgendwie so, als würdest du über Red Dead Redemption reden. Da musst du Pferde einfahren, Weiden, saftige Gräser. So, ich denke mir immer, okay, Cowboy.
Also ich gucke hier gerade wieder auf Wikipedia, Einwohnerdichte, 2,8 Einwohner pro Quadratkilometer. Also das ist, glaube ich, relativ
kannst du mit deiner Gattin hinziehen und einen ganzen Quadratkilometer haben.
Genau. Und wenn du dann auch bedenkst, dass sich das dann alles wahrscheinlich auf mehrere kleinere Großstädte reduziert und dann nur noch ganz wenige andere Dörfer. Ich glaube, du hast so wirklich viele Strecken, wo du stundenlang unterwegs bist und keiner Menschenseele wirklich begegnest. So sieht's jedenfalls auf der Karte aus.
Ja, vermutlich, ja.
Also kann ich wirklich
Wie viel jetzt muss ich hier noch kurz die Fakten abklopfen? Wie lang ist eine Episode und wie viele Episoden gibt's pro Staffel? Ungefähr.
Also wir hatten schon welche, die waren nur 35 Minuten. Meistens sind sie aber so 45 Minuten. Aber ich habe gesehen, irgendwie es gibt wohl auch irgendwie eine, die 90 Minuten geht.
Ja.
Gab es ja, glaube ich, bei The Bear damals auch. Die sind ja auch alle so 35 Minuten. Und eine, die Weihnachtsfolge, die ging ja dann irgendwie auch extrem lang.
Und da gab es diese ganz kurzen nochmal zwischendurch, wo diese One-Take.
Finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn sie sich dann so die Freiheit nehmen, die Geschichte in der Zeit zu erzählen, die sie dann auch braucht. Ne? Wenn man dann sagt, okay, der Plot ist jetzt nach 35 Minuten durch, jetzt haben wir es auserzählt und dann nehmen sie sich beim nächsten dann wieder mal ein bisschen mehr Zeit. Schon sehr schön.
Ja, okay. Und wie viel Folgen pro Staffel ungefähr?
Es sind in der ersten Staffel 9 und dann sind es in der zweiten, dritten, vierten Staffel jeweils 10 Folgen und dann in der fünften 14. Also es ist machbar, überschaubar.
Das schaut der Christoph bis nächste Woche, aber ich habe da Schwierigkeiten. Ja, insbesondere, ich schaue jetzt, muss ich ehrlich sagen, dann doch einiges von der EM. Habt ihr auch geschaut oder interessiert euch das gar nicht?
Das Deutschlandspiel habe ich geguckt, ja.
Aber sonst?
Ja, das habe ich auch geguckt.
Okay. Dann brauche ich auch jetzt mit euch nicht über Bandenwerbung zu reden.
Nee. Die gute Lidl-Bandenwerbung.
Das Spannende ist, die ist halt nicht echt. Man sieht es in manchen Umschnitten, da siehst du die Bandenwerbung, irgendwie Lidl oder Magenta insbesondere, und dann schneiden die um auf eine andere Kamera, die auf Rasenhöhe ist, und dann ist hinten Hisense, und dann schalten sie wieder zurück und dann ist wieder Magenta da. Das heißt, die Führungskamera, die ist wahrscheinlich genau eingemessen, dass sie das überschreiben können.
Ganz schön fies.
Das ist spannend, weil es laufen ja auch Spieler vor die Bandenwerbung und so. Und das kriegen die genau gekroppt, also ist richtig gut. Es ist auch echt schwer, das zu erkennen. Also in der Situation zu sagen, das ist jetzt echt und das ist nicht echt, schaffe ich nicht. Man sieht's halt dann, wenn dieser Umschnitt kommt. Also ich gucke mittlerweile, wenn ich's gucke. Ja, genau. Wenn ich gucke, gucke ich halt so, die Bandenwerbung ist so, die Bandenwerbung ist so. Und dann der Umschnitt, okay, sie ist anders. Oder sie ist halt genau gleich.
Aber das ist erstaunlich, dass dann, wenn man sich fragt, warum machen sie das? Zum einen können sie dynamisieren, aber das sind ja so LED-Panels in den vergangenen Jahren gewesen, da ging das ja auch. Ja. Die nächste Idee, die ich hätte, ist, man kann es individualisieren für die einzelnen Länder, in die es gezeigt wird.
Genau.
Und dann frage ich mich aber die ganze Zeit, warum sehe ich so viele chinesische Schriftzeichen? Also es ist ganz viel China-Firmen, BYD, AliExpress und solche Sachen, aber
ja, das sind aber die Sponsoren von dem Wettbewerb.
Ja, aber wenn es doch schon so ist, dass die Bandenwerbung, ich meine jetzt auch auf den Banden sind die chinesischen Schriftzeichen.
Ja.
Wenn die dann für Deutschland quasi andere
Werbung, dass sie dann immer eine andere machen können. Ich glaube, dann fällt es zu sehr auf.
Ne, wieso? Das würde ich doch nicht merken. Was sie den Leuten in Portugal zeigen, weiß ich doch nicht. Und dann könnten sie doch in Deutschland, müssten sie da bei AliExpress oder bei Hisense oder so nicht chinesische Schriftzeichen dahinter machen, die ich gar nicht verstehe. Ist ja verschwendeter Werberaum.
Ja.
Da könnte ja stehen, bestellen Sie jetzt hier neu, toll, bla, keine Ahnung, China-Schrott jetzt billiger. Und in China dann die chinesischen Schriftzeichen dahin machen. Also das verstehe ich dann nicht, warum das AliExpress hier Werbung machen will, geschenkt, aber warum mit chinesischen Schriftzeichen, wenn die sich doch austauschen lässt, pro.
Ja.
Also, oder? Wenn sie nicht ausgetauscht wird, warum ist sie dann digital? Das ergibt ja dann auch keinen Sinn.
Geheime Botschaft. Ich weiß noch ganz früher, das ist quasi jetzt Next Level zu früher, weil früher weiß ich noch, da gab es Werbung ja teilweise auf den Rasen markiert und die war dann irgendwie perspektivisch so verzerrt, dass dann die Hauptkamera, wenn die drauf geguckt hat, war das Logo dann richtig und wenn eine andere Kamera drauf geguckt hat, dann war es total schief und in die Länge gezogen.
Das gibt's auch immer noch. Das gibt's in der Bundesliga und in der zweiten Liga.
Fleck auf dem Boden, ja.
Da gibt's noch, oh Gott.
Ja, ja. Ja, ich meine, mir ist das jetzt, als ich mit dem, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her wieder, mit Willems in Kaiserslautern war, dass mir das mal so aufkam, so, was ist denn das für ein seltsamer Strich da? Und dann so, ach nee, Führungskamera von da, ja, okay, das erklärt's. Und und irgendwie habe ich dann noch die Zusammenfassung vom Spiel geguckt und dann ist es halt so, dann schwenkt die Kamera rüber und dann sieht das so aus, als würden diese Banden da neben dem Tor aufrecht stehen, was natürlich ein bisschen gefährlich wäre, wenn da jemand reinrennt.
Ja. Nee, aber allein diese Bandenwerbung ist irgendwie für mich schon so ein Argument gewesen, warum ich nicht allzu viel Leidenschaft für Fußball mehr aufbringen kann, weil das ja alles irgendwie nur noch Kommerz ist, wo ich dann denke, ne, da sind dann BYD, Hisense, AliExpress, Qatar Airways, Come to Qatar, wo ich dann denke, ja, das ist so das große Geld, aber das hat irgendwie für mich dann nichts mehr mit Fußball zu tun, auch wenn er jetzt sagt, einer von den Austragungsorten ist Gelsenkirchen, so die Wiege des deutschen Fantums auf Schalke, aber
ja,
das ist, die Leidenschaft ist da irgendwie komplett weg. Wenn man dann auch so im Hintergrund hat, so dieses Today I feel gay, today I feel, wo ich dann denke, nee, also da hat der Fußball bei mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gelitten.
Ja, ja, das ist dann natürlich nicht so nice. Ja, ich war jetzt nur wegen dieser Bandenwerbung so, hä, das kann nicht sein, wieso ist das? Im ersten Moment denkst du dir so, du hast falsch geguckt und dann, und das ist ja auch nicht immer, also manchmal ist ja die, zeigen sie die ganz normal und manchmal überschreiben sie sie. Nein.
Cool. Interesting.
Kurios.
Interesting. Ja, aber ich meine, die auf diesem Platz, dass da alles irgendwie fotometrisch ausgemessen ist und die dadurch wissen, wo jeder Spieler ist und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert so, da bin ich auch, habe ich mich nicht eingelesen, aber auch so diese superschnellen Abseitsentscheidungen, wo sie dann quasi virtuelle Kameras durch eingefrorene Szenen fliegen lassen können oder so. Also so ein 3D-Modell
ja, das
von
ist
cool. dem Stadion plus den Leuten, die darin rumlaufen, scheinen die irgendwie eh im Rechner zu haben auf aus irgendeiner Art von, wie auch immer das funktioniert, Technik. Und dann ist es ja eigentlich relativ konsequent, dass man dann sagt, okay, dann kann ich auch die Werbung hinter die Leute
reinstanzen. Schwer ist das nicht, das machen wir ja auch jeden Tag alle in unseren Teams-Calls. Da sieht es vielleicht nicht ganz so.
Sieht halt aus wie Kacke.
Ja, aber natürlich. Aber ja.
Ich weiß es, der Rasen ist grün, es ist ein Greenscreen.
Ja.
Bietet sich ja an.
Aber schlicht. Ja.
Das wo wir gerade bei der EM sind, Tschechien führt 1-0 gegen Portugal, was ich überraschend finde.
Ui.
Ja. Hm. Aber es ist noch eine halbe Stunde, also ist noch nicht so viel Drama drin. Ich hätte noch ein kurzes Thema, was ich einfach, wo ich nur meine Begeisterung und Vorfreude mit euch teilen möchte. Ich werde nämlich Ende Juli für 3 Tage nach Paris fahren und freue mich wie ein Verrückter. Ich fahre alleine hin. Wisst ihr schon?
Wie kommt es dazu?
Die Stadt der Liebe.
Nee.
Als Single. Junge.
Allein.
Nee. Ende Juli sind die Olympischen Spiele in Paris.
Ah, okay.
Ah.
Ich fahre zu den Olympischen Spielen.
Hui.
Und ich war ja vor 12 Jahren schon in London, habe da Triathlon gesehen und Langstreckenschwimmen, aber halt ohne Tickets, so einfach so. Hatte auch versucht, vor Ort noch Tickets zu kriegen, aber das war nicht so gut möglich. Und jetzt dieses Mal bin ich besser vorbereitet und habe direkt schon Tickets gekauft. Ich werde samstags hinfahren. Und wenn es die Zeit zulässt, gehe ich noch irgendwie an die Strecke zum Einzelzeitfahren, guck mir das an. Und dann habe ich Karten für abends das Schwimmen. Da sind die 4x100 Finals der Männer und der Frauen, was halt so die großen Staffeln sind. Und ich bin früher als Kind auch geschwommen, habe deswegen irgendwie immer gefühlt noch eine gewisse Nähe zu dem Sport. Und ja, freue mich schon sehr, das mal so in echt zu sehen und da vor Ort zu sein, wenn richtige, echte Goldmedaillen vergeben werden. Am nächsten Tag bin ich morgens beim Badminton, irgendwie 32. Runde, irgendwie, also da geht's um nix.
Also da geht's für die Leute schon um was, aber
um die Leute geht's natürlich um alles. Ich hoffe, dass ich einfach ein paar hochqualitative Badminton-Spiele sehe. Dann fahre ich raus zum Ruder-Eck sozusagen und schaue mir da Kajak-Wildwasser an. Das sind diese, die durch diesen Wildwasserkanal heizen. Und
hat doch der Deutsche gerade
zwei Paddel.
Den Verband so niedergemacht vor laufenden Kameras.
Echt?
Ja, einer von den Deutschen, der sich da qualifizieren will, der irgendwie zweite Ranglisten, ich weiß jetzt seinen Namen nicht leider. Ich habe nur irgendwie gesehen, wie der im Interview quasi über den entsprechenden Verband hergezogen ist mit allem, was er hatte. Das war
ja,
ein epischer Rant.
Diese kleinen Verbände, die, also selbst ein Schwimmverband ist ja die letzten Jahre bei Olympischen Spielen immer gab es Ärger, weil die keine Medaillen rangeschafft haben, außer im Freiwasser.
Nee, da ging es eher darum, dass sie ihm die Förderung wegnehmen.
Ach so.
Obwohl er faktisch der Zweitbeste ist, weil
weil er im Ausland trainiert oder?
Nee, weil sie bei ihm kein Entwicklungspotenzial nach oben sehen, weil er ist ja schon fast oben. Sondern es lieber Leuten geben, die weiter unten sind, aber wo Potenzial nach oben da ist, sozusagen. Das war, glaube ich, das Argument, was er dann da
das kurz vor dem Spielen, das ist halt echt auch gemein.
Zerlegen, ja.
Boah.
Weil man hätte ihm nahegelegt, er möge sich mal nach was anderem umschauen. So. Und dann hat er sich gedacht, oh gut, das macht er jetzt mal öffentlich. Und dann hat er das nächste Mikro, was man ihm vor die Nase gehalten hat, genutzt. So wirkte das auf mich. Und der war etwas geladen.
Ja, ich werde die Frauenrennen schauen und da aber auch die Finals. Und im Weltcup war jetzt eine Deutsche unter den Top 3. Vielleicht gibt es sogar eine Medaille. Also es gibt sicherlich 3 Medaillen, aber vielleicht gibt es auch eine deutsche Medaille. Das wäre natürlich cool, wenn man dann dabei wäre und das so anschauen kann.
Naja, dichten Zeitplan, ne? Machst deinen eigenen Marathon.
Ja, ja. Und abends, das ist dann, geht von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr und dann überlege ich, ob ich abends noch auf diesen deutschen Pavillon fahre, auf der anderen Seite von der Stadt. Oder wenn ich nicht mehr kann, dann streife ich einfach noch so ein bisschen durch Paris und lege mich früh ins Bett. Aber ich weiß noch, vor 12 Jahren in London war es halt einfach mal, ist durch die Stadt gelaufen und trifft halt auf große Gruppen von Leuten und alle feiern sich gegenseitig und feiern ihr Land und feiern gemeinsam und genießen, dass die Olympischen Spiele ist und dass alles so schön ist. Und das war so, so toll. Da freue ich mich halt auch drauf. Deswegen vielleicht streife ich, wie gesagt, nur die Stadt, gehe mal in die Nähe vom Eiffelturm, wo das Beachvolleyballfeld aufgebaut ist und hör da ein bisschen zu oder keine Ahnung, gibt bestimmt auch so Public Viewing Sites unten an der Seine oder so. Und am nächsten Tag, am Montag, fahre ich nach Hause, aber erst mittags, und da gehe ich morgens noch zum Bogenschießen. Auch so eine Sportart.
Da hast dich ja mal richtig mit Tickets ausgestattet, ne? So.
Ja, aber also die Schwimmtickets, die waren ernsthaft teuer, der Rest geht. Also Badminton, Bogenschießen haben, glaube ich, 50 Euro gekostet und Kajak 150. Ja. Aber ja, wenn man dann da ist, dann, also das ist so.
Ja, klar.
Jetzt, das ist jetzt meine Chance.
Und mal alles mitnehmen, was geht.
Ja, ja, mein Vater hat mir das so ein bisschen unterstützend, anmotivierend zum Geburtstag geschenkt, weil er vor 52 Jahren jetzt in München bei den Spielen war, bevor das Attentat passiert ist. Und noch heute weiß, wer da Gold geholt hat und wen er live gesehen hat und so weiter und so weiter. Und ja, von ihm habe ich auch seit 1984 Los Angeles meine Begeisterung für Olympische Spiele. Also da war ich 7, da haben wir das geguckt und seitdem gucke ich alle 4 Jahre Spiele. Also außer China.
Der Raketenmann.
Ja, ja, genau der.
Ach.
Das haben wir gesehen und dann aber auch so die anderen, also so die Sachen, dieses Spiel, dass da alle zusammenkommen und ja, schon.
One moment in time, reach out for the medal.
88 in Seoul, genau. Ja.
Was ich mir gerade überlege, so, wenn man auf so Veranstaltungen fährt, dann haben so Veranstaltungen ja oftmals irgendwie so ein Social Media Begleitdings. Also wenn du jetzt, was weiß ich, fährst zur Republika oder fährst so auf einen Kongress oder sowas, und dann weißt du, wo du dich virtuell hinwenden kannst, wenn du irgendwie Gleichgesinnte suchst. Das dürfte bei Olympia jetzt schwer werden, einfach weil das so riesig ist. Aber wenn du jetzt, wie du sagst, du streifst abends durch Paris, aber du wüsstest jetzt auch dadurch, dass Twitter irgendwie so ein bisschen kaputt ist, oder nicht nur ein bisschen, man wüsste nicht so richtig, wo würde man jetzt nach Gleichgesinnten, die man nicht kennt, ja, so virtuell,
ja.
Für so ein irgendwie, wo hängt man heute Abend rum oder so, ich wüsste nicht, wo ich gucken soll, irgendwie Reddit oder ist auch irgendwie tot und unsympathisch geworden, also man ist irgendwie
ja. Kinder.
Statt der Liebe. Haben wir ja geklärt.
Genau.
Da kannst du noch was lernen, ja. Nee, also ich würde, wenn ich Gleichgesinnte treffen will, würde ich, glaube ich, ins Deutsche Haus fahren. Also Tickets fürs Deutsche Haus, 600 Euro, das mache ich dann nicht. Aber es gibt so ein Stadion, die haben irgend so ein Rugby-Stadion gemietet, wo man für 20 Euro rein kann. Und da sind dann halt irgendwelche Sportarten aufgebaut und Fressstände und dies und jenes. Und vielleicht gucke ich mir das an, vielleicht gucke ich mir aber auch irgendwie mal Fotos am Samstag an von Leuten, die da waren, ob ich das mir wirklich geben will. Und ja, also aber Olympische Spiele, da. Ich freue mich sehr. Dann hoffe ich mal, dass es mir jetzt nicht so geht wie dir, Andi, mit deinem Paris-Trip, dass die Bahn kurz vorher sagt, so, nee, also hinfahren ist eher nicht.
Fährst auch mit der Bahn?
Ja, ja.
Ich schließe dich in meine Gebete ein.
Vielen Dank.
Ja, was noch ganz spannend ist, was uns dann nochmal klar geworden ist, wir haben ja nun wirklich den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gefunden, um nach Paris zu fahren. Weil natürlich gerade jetzt Paris sich hübsch macht für die Olympischen Spiele und sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten momentan renoviert werden und eigentlich gar nicht so richtig zu sehen sind. Also da dachte ich mir, okay, vielleicht hat sich das dann auch ganz gut gefügt, weil ich denke mal so Notre Dame oder so verhüllt willst du ja jetzt unbedingt auch nicht sehen.
Ja, aber die ist, glaube ich, sogar noch länger verhüllt, aber andere Sachen auch sind sie ja jetzt gerade noch am Polieren und so. Ja, ich bin gespannt, wie es wirklich war vor 15, ich glaube 2015 war ich mit meiner Frau da, damals noch Freundin, und wie Paris jetzt anders sich anfühlt, wenn eben so ein Großereignis in der Stadt ist. Also ich weiß auch, damals in London, es war irgendwie ganz anders, es war viel pulsierender, viel aufgeregter abends.
Die Welt zu Gast bei Freunden Spirit.
Ja, ja. Also das, was wir ja auch hatten, als als 2006 die WM war und Bob, wir irgendwie nach einer Vorlesung, ich möchte nicht sagen nach der Uni, oder nach Teilen von Vorlesungen, die wir gehört haben, dann in die Stadt gegangen sind und da irgendwo zu diesen Public Viewings gegangen sind oder einfach so durch die Stadt gegangen sind und hier bist du einem Haufen Holländer begegnet, die fröhlich sich einen reingetan haben und da waren irgendwie Argentinier, die gefeiert haben und es war einfach eine tolle Stimmung und ja, so, also so ähnlich.
Einfach mal für die anderen mitfreuen, ne? Ja. Geht ja auch mal.
Ja, ach. Jetzt ein Arbeitskollege von mir, der aus Dänemark ist, der war jetzt am Wochenende haben die gegen Slowakei oder so gespielt.
Slowenien war es,
glaube ich. Slowenien. Und er hat halt gesagt, er war irgendwie in Frankfurt in dieser Fanmeile und er war irgendwie der Einzige mit einer dänischen Fahne und er hat noch einen anderen Dänen getroffen. Aber die Slowenen, die waren alle gut drauf und haben mit ihm mitgefeiert und haben zugejubelt und alles Mögliche.
Nicht so wie die Engländer und die Serben, ja.
Ja, die haben sich irgendwie doch vorher ordentlich auf die Fresse schon gegeben, ja?
Die haben sich ordentlich auf die Fresse.
Wow, ja. Mann, ey.
Ganz wild.
Hier ja. Portugal-Tschechien übrigens 1-1 mittlerweile.
Ich war mal vor urigen Jahren zu einer EM, ich glaube 2012 oder sowas, war das EM, könnt ihr hinkommen.
Ja.
Oder nee, das war noch früher. Egal, ich war auf Mallorca und wir hatten dann irgendwie beschlossen, wir müssen mal ein Spiel am Ballermann gucken.
Ah, habt ihr das nicht mal früher mit deinem Vater gemacht?
Oder? Wir haben das mit meinem Vater regelmäßig gemacht, dass wir zu EM oder WM
zum Auftaktspiel irgendwie immer oder zum ersten Deutschlandspiel.
Genau,
oder
so, zu so einem Wochenende quasi, entweder ums erste oder ums zweite Spiel, egal, so dass man auf jeden Fall noch eins mitnimmt, in Urlaub gefahren sind und meistens Richtung Mallorca, aber jetzt nicht, um am Ballermann zu wohnen, sondern wir sind dann da so, irgendwo haben wir uns Public Viewing gesucht und waren dann halt so da die restliche Zeit im Urlaub einfach. Und irgendwie wollten wir dann mal uns das geben, weil mein Vater auch meinte, das musst du mal gesehen haben. Und dann sind wir da halt hin. Und dann sind wir da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie diese Kneipen da heißen, Bierkönig oder irgend sowas, haben ja alle so eigenartige Namen.
Oh Gott.
Und dann sind wir da rein und es ist halt in dem, für die Zeit, die das Spiel läuft, ist es schon so ein bisschen der Ort, wo du sein willst. Weil die haben halt einfach 2000 Fernseher da aufgehängt. Du kannst in jede Richtung gucken und siehst 4 Fernseher gleichzeitig, riesige Beamer-Leinwände und so weiter. Also es ist schon gut ausgestattet und es ist voll mit Leuten, die Fußball gucken wollen. Nur die 2 Stunden davor, die du brauchst, um deinen Tisch zu reservieren quasi, und die du ja schon da sein musst, damit der Tisch halt dein Tisch ist,
Gott,
die sind vollkommen unerträglich furchtbar. Du hörst die ganze Zeit nur diese Musik, die da halt läuft, und du möchtest deine Zehennägel essen. Es ist wirklich, es ist unerträglich gewesen.
Kegelclub Galore.
Ja, aber wirklich, ich wollte sterben. Für diese anderthalb Stunden und die Halbzeitpause ist halt auch wieder furchtbar, weil da macht halt sofort wieder irgendeiner die Musik an. Und du sehnst dir dann diese 15 Minuten zu Ende, damit es weitergeht und dann du Fußball gucken kannst. Insofern, es ist definitiv keine Empfehlung als solche, aber vielleicht so eine Experience, die man mal mitnehmen kann, wenn man hart im Nehmen ist. Es fiel mir nur gerade in dem Augenblick ein, wo du sagtest, dein Kollege war der einzige Däne. Damals war es, glaube ich, das Spiel war gegen Australien oder Neuseeland oder irgend sowas, wo auch klar war, sagen wir mal, wie das ausgehen würde. Deutschland damals ganz, ganz okay drauf zu dem Zeitpunkt. War klar, so, das werden wir hoch gewinnen. Und dann kam halt auch ein so ein Typ in ich weiß jetzt, wie gesagt, das Land nicht mehr.
Grün-Gelb wahrscheinlich für
Australien. Mit der entsprechenden Fahne und Kleidung rein und so und hat sich da in diese Masse reinbegeben und hat das Spiel da geguckt. Und der wurde nett behandelt. Also alle haben sich da gefreut, dass er sich da reintraut und dass er irgendwie sozusagen in den Hexenkessel reingeht und niemand hat ihm irgendwas Böses wollen. Also die haben den echt gefeiert, dass der da reingekommen ist. Das war sehr lustig.
Ja, ich glaube, wenn du da nicht offen Anti bist, dann passiert da auch nichts. Wenn du einfach sagst, hier, Leute, ich gucke jetzt mit euch Fußball,
Vor allem gibt es ja, es gibt A, keine Fanfeindschaft, so. Es gab ja auch für diese absolute Übermasse an deutschen Fans überhaupt kein, es war eh klar, das Spiel werden wir 4-0 gewinnen oder so, und so ist es, glaube ich, am Ende irgendwie auch 4-1 oder keiner, ich weiß nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall so ein solider Sieg mit, wo keine Frage bestand. Ich meine, selbst die Betrunkenen, die vielleicht irgendwie zu Aggressionen neigen, wenn sie besoffen sind, vor denen man ja dann Angst haben müsste, hatten ja keinerlei Trigger irgendwie, weil sie ja nur am Feiern waren. Insofern, es war sehr friedlich dann in dem Augenblick.
Es war 2010. Ich weiß nicht,
ob ich in seiner Haut hätte sein wollen. Also
am 13. Juni 2010 warst du da. Deutschland, ja. Australien 4-0.
Ah, siehst du, also habe ich auch gar nicht so schlecht in Erinnerung mit der
4. Podolski, Klose, Müller, Kakao.
Wie hast du das jetzt rausgefunden?
Deutschland, Australien, WM. Und dann erster Treffer.
Googeln kann er.
Googeln kann er, ja. Das. Aber dass er jetzt auch wusste, dass das das Spiel ist, was ich meinte, das
hat er uns was voraus, ne?
Ja, ja, so ich habe für so große Ereignisse habe ich so ein Faible, das speichert sich sehr sehr leicht in meinem Kopf. So Sachen. Also habe ich
irgendwo,
nicht,
glaube ich, weiß gar nicht, ob das auf meinem Instagram ist oder irgendwo anders, gibt's auch noch das fantastische Foto. Ah ja, hier. Genau. Das ist aus 2000. Was hast du gerade gesagt, was war das Jahr?
2010.
Okay, dann müssen wir da 2 Jahre später nochmal gewesen sein, weil hier habe ich ein Foto von 2012, wo mein Kumpel Matze sich ein Deutschland-Trikot dort vor Ort irgendwo gekauft hat, was natürlich so eine üble Fälschung war. Und während wir da so auf den Beginn des Spiels warten, fällt mir dieses Emblem auf seinem T-Shirt, also auf seinem Pseudo-Trikot auf, und da ist halt dieser Deutschland-Adler auf dem Trikot, ist halt mehr eine Taube gewesen. Sieht halt so hart gefälscht aus. So unfassbar. Und das habe ich damals geinstagrammt. Wenn man auf meinem Insta-Feed weit zurückscrollt bis ins Jahr 2012, kann man sich das angucken. Ihr müsst nach einem grünen Trikot suchen mit einer Taube drauf.
Oh, boy.
Ja.
Sehr schön. Jetzt sind wir hier von Olympia über alte Fußballgeschichten gekommen. Das ist auch schön.
Da ja, ich bin sehr gespannt, was du dann berichten wirst, wenn du davon von dieser Reise zurück bist.
Ja, ja. Ich denke, ich werde einiges erzählen. Ich bin quasi in Anführungsstrichen nur Samstag, Sonntag, Montag da. Dann kann ich ja Dienstag im Sneakpot intensiv drüber reden. Und am Donnerstag fährt dann meine Frau für 3 Tage hin und macht ein ähnliches Programm, aber nicht so. Ich glaube, die hat nur 2 Events. Aber bei denen war das Incentive in der Firma. Also die haben das quasi von der Firma gekriegt, was ziemlich geil ist.
Das ist cool.
Das ist halt, wenn deine Firma französischer Hauptsponsor ist, da kann das mal passieren. Also sind
alle, wo deine Frau arbeitet.
Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, das ist cool.
Ja, da war ich auch schwer neidisch, als sie mir erzählt hat, du, ich habe übrigens Karten, wie für Olympia. Du, wieso denn?
Das, ja. Da hatte Stefan genaue 8 Minuten auf sich sitzen lassen, hat er die ersten bestellt.
Genau.
Was du kannst, kann ich auch.
Genau. Dann bist du halt mit den Kindern allein zu Hause. Tschüss.
Wollen wir nicht zusammen
Geld auf dieses Projekt werfen?
Jetzt nicht mehr.
Sehr schön.
Oh wei.
Ja. Nee, aber das wird. Ah, ich bin so. Ich bin. Ja, wie ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ist doch cool. Das,
völlig gehypt.
Ja,
der Mann.
Ja, ja, auch das Ticket kaufen, das ist natürlich so, okay, immer donnerstags 10 Uhr kommen die neuen Tickets raus und dann stehst du halt da und du willst ja dann nicht 900 Euro ausgeben für irgendwie einmal schwimmen gucken und da muss man schnell sein. Ich hatte irgendwie parallel so einen Zuhörcall, wo ich leider nichts mitgekriegt habe, weil ich zu aufgeregt war mit meinen Tickets zu holen. Naja, passiert auch manchmal. Genau. So, ein Thema haben wir noch. Eigentlich das Thema, weswegen ich an dich gedacht habe. Mensch, der Andi hat doch erzählt, der möchte doch jetzt auch anfangen mit Heimautomatisierung. Das hast du auf Twitter, Ultraschall, nee, wie heißt das andere? Eins von diesen zahlreichen
Threads vielleicht.
Threads habe ich nicht. Ich habe dich jetzt auch wieder auf Twitter eingeladen, wo ich mir dachte, so eigentlich müssten wir mal einen vernünftigeren Weg haben, um miteinander zu kommunizieren. Naja, aber das machen wir mal so. Genau, du hast irgendwo erzählt, dass du jetzt auch Home Assistant installieren möchtest und da ein bisschen an deiner Heimautomatisierung schrauben möchtest. Und da ich jetzt hier fürs neue Haus einiges gemacht habe und eben mit Bob mal drüber reden wollte und der Christoph abtrünnig ist, dachte ich, das nutzen wir doch mal, um über Heimautomatisierung zu reden. Wie ist es denn dir ergangen mit der Installation? Hast du alles schon wieder gelöscht?
Überraschung, Überraschung. Ich habe das Vorhaben wieder aufgegeben.
Echt?
Ich war ja zuerst so von angetan, dass man wirklich ja alles integrieren kann. Ne? Also nicht nur irgendwelche smarten Lampen, sondern das geht ja hin bis zu meinem Garmin-Account, ne? Dass ich dann irgendwie sagen könnte, wenn mein Ruhepuls unter 60 ist, dann soll eine Lampe im Garten grün leuchten.
Genau.
Wo ich dann dachte, oh geil, alles mit allem verbinden. Es ist ja so super duper toll. Und ich sammle ja auch immer gerne Daten, Zahlen, Fakten, Statistiken und da dachte ich mir, oh, musst du natürlich auch deine Solaranlage da reinmachen und dein Elektroauto und alles. Und dachte mir dann, gut, machst du mal den Wechselrichter rein. Und dann, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder ob sich das irgendwie selber verstellt hat, aber es gibt bei den ganzen vielen Parametern für den Wechselrichter die Möglichkeit, die Einspeisepower zu reduzieren. Ne, mit wie viel Watt man denn einspeisen kann, wenn die Sonne richtig ballert.
Mhm.
Und die hat sich auf 300 Watt runtergestellt und ich habe die selber nicht wieder hochgekriegt. Und wir haben eine 8000 Watt Anlage da oben und die kann auch ihre mindestens 7500 Watt. Und wenn du dann nur 300 Watt einspeisen kannst, ist das ziemlich witzlos. Und wie es dann so kommen musste, natürlich, wo ich dann das erste Mal dachte, oh, ich muss mich mal an mein Solarunternehmen da wenden und sagen, ich habe da was verstellt. Das wollte ich, ich habe da irgendwie am Freitag rumgefrickelt, dachte ich mir dann, oh Mensch, musste Montag mal anrufen. Am Samstagmorgen hatte ich ungelogen von meinem Solarunternehmen eine Mail bekommen. Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir in die Insolvenz gerauscht sind. Wo ich dann dachte, nein.
Oh, shit.
Aber immerhin, die Firma wurde von einer anderen Firma übernommen. Die haben auch wohl alle Mitarbeiter übernommen. Und dann war es dann an mir, dann mich an dieses neue Unternehmen zu wenden und sagen, hallo, ich habe da so ein bisschen an dem Wechselrichter rumgespielt und das kriege ich jetzt nicht wieder hin. Ihr kennt mich nicht, ich bin gar kein Kunde von euch, aber könnt ihr das wieder irgendwie drehen? Aber sie haben es hingekriegt tatsächlich. Ich vermute einfach, das ist irgendwie noch aus der alten Zeit, weil früher durften diese Solaranlagen ja maximal 70% einspeisen, weil es ja damals noch hieß, oh, nicht, dass die Netze überlastet werden.
Mhm.
Und das musste dann ja von den Solateuren freigeschaltet werden, dass die dann irgendwie 100% können. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das zwar reduzieren konnte, aber ich konnte es nicht wieder hochstellen. Naja, und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, du lässt von dem ganzen Kram erstmal so ein bisschen die Finger, weil das, was ich an Home-Automatisierung brauche, das kriege ich auch hier mit Fräulein Echo geregelt. Da habe ich meine paar Routinen, die dafür sorgen, wenn wir vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer wechseln, dass unten der Fernseher ausgeht, oben im Schlafzimmer das Licht angeht und so weiter. Das ist für mich dann schon Heimautomatisierung genug. Und ich bin da jetzt wirklich sehr gespannt zu hören, was du denn da alles zu Hause automatisiert hast, weil mir fehlt es immer an Use Cases, weil ich immer dachte, ja, man kann da viele Sachen machen, aber so viele Sachen brauche ich irgendwie auch gar nicht.
Nee, also so. Brauchen
tut jetzt
mir
aber.
Das. Brauchen, muss ich ganz ehrlich zugeben, brauchen tut mir das natürlich nicht. Aber es macht halt unglaublich viel Spaß, wenn du in dein Homeoffice reinkommst und es geht erstmal das Deckenlicht an, in Abhängigkeit von der Tageszeit entsprechend die Farben angepasst. Die Steckdose hinterm Schreibtisch geht an, irgendwie noch eine Steckdose an der Seite. Wenn du früh genug bist, gut, jetzt der Rollladen geht immer mit Sonnenaufgang hoch, aber wenn ich dann im Winter früh, also vor Sonnenaufgang sozusagen, ins Homeoffice komme, dann geht auch der Rollladen hoch und so Sachen halt einfach automatisiert zu haben, die dann, die einfach so funktionieren. Oder im alten Haus, als ich noch einen Fernseher hatte, also Fernseher habe ich ja immer noch, aber noch nicht angeschlossen, habe ich so eine Sache gehabt, dass unser Wohnzimmerlicht, wenn ich Play gedrückt habe für Netflix oder Amazon oder sonst irgendwas, dann hat er die ganzen Lichter drumherum dunkler gemacht, also stark abgedimmt oder ausgemacht, also so schaltbare Lichter natürlich einfach ausgemacht und sonst alles runtergedimmt und die Farben ein bisschen entsättigt, dass da nicht irgendwie so viel Farbquatsch passiert. Und wenn du Pause drückst, hat er halt die Lichter wieder hochgefahren und dann machst du wieder Play, dann geht's wieder aus. Und wenn du ganz ausmachst, dann gehen die Lichter wieder normal an und so. Totale Spielerei. großer Quatsch, aber es macht so viel Spaß.
Genau das ist das Ding, wo ich dann immer denke, oh, ich weiß genau, wenn ich das so machen würde, irgendwann kommt genau der Moment, wo ich dann noch irgendwas lesen will oder so und meine Frau drückt auf Play und überall wird's dunkel. Und dann sage ich, hier, Schatz, so war es aber nicht gedacht.
So
ist ja toll,
nicht.
Dass das so im normalen Fall funktioniert, aber jetzt ist gerade mal der Fall, dass ich hier irgendwie noch Licht brauche oder so. Und das ist dann,
genau,
und dann mache ich lieber alles per Hand oder per Sprachsteuerung tatsächlich.
Ja, da musst du halt, also ich habe auch so Sachen, wo man dann halt noch weiter drüber nachdenken muss, dass man eben noch weitere Einschränkungen und so weiter hat. Also wenn ich jetzt abends ins Bett gehe und die, also keine Ahnung, alle Rollläden dann automatisch runtermache. Aber die Rollläden im Schlafzimmer, die wollen wir eigentlich gar nicht runter haben, weil wir eh immer mit irgendwie halb offenem Rollladen zumindest schlafen. Und ich möchte auch nicht, wenn ich abends versehentlich diesen Ich-gehe-schlafen-Knopf drücke und noch draußen bin, dass dann auch der Rollladen nach draußen zugeht. Also ja, ich kann ihn dann wieder aufmachen, nicht so wie als meine Frau gestern Abend reingegangen ist und das die Gartentür einfach zugemacht hat, weil die kriege ich nicht automatisch wieder auf. Da stand ich draußen, kein Schlüssel. Und sie ist so ins Bett gegangen und dann, na toll, danke.
Dann hab ich geklopft, in den Schacht runterspringen und unten
ins Klo. Der ist gesichert, da kommst du nicht rein.
Die erste Nacht auf der Hollywood-Schaukel.
Im Strandkorb, wenn Hollywood-Schaukel haben wir nicht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe einfach alle Heimautomatisierungslichter an und ausgemacht und Rollläden hoch und runter, wo ich weiß, so, die ist im Schlafzimmer, jetzt macht sie gerade den Rollladen irgendwie wieder ein Stückchen hoch, weil der noch unten war, vom Kinder ins Bett bringen. Dann habe ich ihn direkt sofort wieder runtergemacht und ans Telefon ist es nämlich nicht gegangen.
Also, sein Handy immerhin außen.
Ja? Ich hatte mein Handy dabei, so da konnte ich alle Lampen, alles Licht anmachen und blau und falsche Farben und
rot blinkend.
Ja, genau.
Der Hausgeist.
Ja, genau. Ja, und also wenn du bei uns abends zur Haustür reinkommst, dann ist eben ein Bewegungsmelder an der Haustür, nicht ein Bewegungsmelder, ein Türsensor. Das heißt, die Tür geht auf und dann geht im Flur das Licht an. Das heißt, du musst nicht erstmal rein und fummeln, wo der Lichtschalter ist. Und das geht dann, weiß ich nicht, nach 30 Sekunden oder so, wenn keine Bewegung mehr in dem Raum ist, auch wieder aus oder keine Bewegung in dem Raum festgestellt wird, weil die haben ja immer so eine Cooldown-Phase, diese Bewegungsmelder, der natürlich auch noch da ist. Was habe ich denn noch so an schönen Sachen? Und also was ich halt total geil finde, sind diese Dashboards, die du dir mit Home Assistant bauen kannst, wo du dann halt eben so eine Übersicht hast, wie es jetzt bei dir im Haus aussieht, also irgendwie irgendwelche Batterien, die wenig Strom haben. Also wir haben so einen Mähroboter, wenn der irgendwie ein Problem hat, dann wird mir das angezeigt, wenn irgendein Saugroboter wieder irgendwo amok gelaufen ist, dann erscheint es da. Wenn ich irgendwo den Müll rausstellen muss, wird mir das angezeigt und auch die nächsten Mülltermine sozusagen, wann ich da was rausstellen muss, Luftdruck, Internet, Download, Upload, Geschwindigkeiten und Ping, die irgendwie alle Viertelstunde oder mittlerweile alle Stunde gemessen wird, jetzt wo das Internet wieder geht. Im Moment zeigt er mir an, not a number, das ist nicht so gut, aber solange ihr mich noch hören könnt, ist das mal alles gut.
Ist die Nummer noch okay? Du hast ja auch ganz viele von diesen eingebauten Deckenlampen, hatte ich gesehen, ne? Da hast du, also hast ja im
Geo-10 immer so. Die. Genau.
Genau, diese Geo-10-Dinger, auch alle Zigbee, nehme ich an, oder?
Genau, das sind alles diese IKEA-Lampen, die im Weißspektrum, also von 2500 bis 4000 oder 6000 Kelvin geschaltet werden können und maximal, glaube ich, 350 Lumen, aber wir haben halt 6-7 Lampen im Wohnzimmer verbaut. Das kriegst du dann schon ordentlich hell. Und was halt auch irgendwie schön ist, dass du dir dann überlegen kannst, im Wohnzimmer halt so auch da dann Lichtspots zu machen und das so einzustellen, wie du das haben möchtest. Da bin ich jetzt gerade noch dabei, mir zu überlegen, eben bestimmte Schalter, wo du dann drückst, dass dann bestimmte Sachen entsprechend passieren, dass du abends dann auch Rollläden und so Lichter alles ausmachen kannst mit einem Knopf. Also wenn man dann wirklich ins Bett geht.
Aber dann da jetzt mal die entscheidende Frage. Hast du die Wandschalter, also hast du da Shellys dahinter gemacht oder?
Teilweise. Bei manchen sind schon Shellys da. Bei anderen bin ich noch dabei. Ich muss erstmal wirklich verstehen, wie wir das nutzen.
Ja, klar, das ist immer so ein Thema. Ich hatte ja auch am Anfang relativ viel rumgebastelt hier bei uns und gedacht, dass ich meiner Frau damit im Wesentlichen auf den Keks gehe. Was Lustige sind dann so Momente, wenn das System dann mal ausfällt. Und irgendwie so, zum Beispiel hatte ich im Flur so eine Lampe, die tageszeitabhängig den Flur beleuchtet nach Bewegungsmelder, wenn du reingehst in den Flur und die dann halt nachts, wenn du um 2 Uhr nachts aufs Klo schleichst, halt so ein ganz, ganz gedimmtes Licht anmacht, dass du den nicht über die Legosteine fällst, aber eben auch nicht geblendet wirst, wenn du ins, und im Bad das gleiche, du konntest auch ins Bad reinlaufen und musstest nicht das Deckenlicht einschalten, sondern da ging so ein ganz gedimmtes,
da bin ich noch dran, ja genau das,
kleines Glühbirnchen an, wo du dann auf Bewegungsmelder und dann bist du halt ins Bad reingelaufen, das ging an und wusstest, okay, ich mach das große Licht oben, weil da hängt so ein Monster-LED an der Decke, wenn du das anschaltest, dann ist halt taghell. Und das willst du ja nicht um 2 Uhr irgendwas, wenn du danach weiterschlafen möchtest. Und das war so ein Gespiele, wo ich so ein bisschen rumexperimentiert habe mit so zeitabhängigen Programmen. Und dann ist das irgendwann ausgefallen, weil ich irgendwie mit dem Zigbee-Stick irgendwelche Firmware verdödelt habe und irgendwas, und dann funktionierte das nicht. Es hat keinen halben Tag gedauert, dann kam sofort meine Frau, hier dieses ganze Lichtzeug, das geht alles nicht, mach das mal wieder. Das ist wieder funktioniert.
Genau, mach mal wieder ganz.
Aha, okay. Es ist also offensichtlich schon in diesen Modus übergegangen, dass das als, es ist jetzt so und das will ich jetzt auch so, angenommen wurde und dann auch vermisst wird, wenn es nicht da ist. Und da weiß man ja schon, so verkehrt kann es auch nicht sein, wenn das so ist. Weil sie hatte da nie nach irgendwie, also es war jetzt alles mein Gespiele so, ja, und ich, ja, man bastelt da halt so vor sich hin. Ich habe zwar immer mal so nach Anregungen gefragt, was sie sich noch so vorstellen könnte, was sie noch so will, aber da kam meistens nicht viel, so, du machst da schon irgendwas, passt schon. Weiß nicht, wie ist das bei euch, Stefan?
Das ist für Männer oder, dann so eine gewisse Genugtuung, ne? Wenn die Frau den Technik-Scheiß irgendwie akzeptiert. Und irgendwie.
Ja, nicht nur akzeptiert,
vielleicht
sondern
ist
auch,
es doch sinnvoll.
Oder vielleicht sogar vermisst, wenn er dann plötzlich mal nicht da ist.
Genau.
Ja, nee, also das wird schon immer gutiert, wenn da Sachen gut funktionieren. Aber entsprechend auch hart informiert oder ehrlich informiert, wenn was nicht geht. Der hätte doch hier jetzt Müll anzeigen müssen, oder? Ja, aber ich habe das fürs neue Haus noch nie. Ja, wie soll mir denn dann wissen, dass der Müll rausgestellt werden muss?
Da wird man schnell vom Ehemann zum Dienstleister, ne?
Ja, aber ja, ganz,
doch,
ganz
dafür, dass das funktioniert.
Ja, IT, das geht hier alles nicht.
Du hast doch, genau. Wofür hast du eigentlich IT studiert? Doch nicht, um nur einen Drucker anzuschließen.
Um dir zu sagen, wann der Müll raus muss. Juhu.
Ja, also das mit dem Müll ist halt schon geil. Also wenn du abends auf der Couch bist und irgendwie ein blaues Licht angeht, bis die Haustür offen war, um quasi klar zu machen, so es muss noch Müll rausgebracht werden. Und wenn die Haustür offen war, dann war zumindest jemand draußen. Wir hoffen einfach mal, dass der deswegen draußen war.
Ja, das wird halt sofort, wenn die Kinder mal so ein bisschen selbstständiger werden, wird es sofort kaputt gehen, weil die kommen dann heim oder gehen nochmal oder treffen sich mit Freunden oder so. Und dann ist
können sie den Müll rausnehmen. Es leuchtet ja
blau. Ja, aber das Licht ist halt für 4 Sekunden blau. Die gehen einmal raus. Das Müll ignorieren sie natürlich, weil Teenager, ist denen alles wurscht. Und dann ist dein blaues Licht weg.
Ja, dann haben wir noch 6, 8 Jahre Zeit, bis das soweit kommt.
Ja, das stimmt.
Bei uns haben wir das als Echo-Routine. Brauchst du auch nur fragen, welche Mülltonne muss denn raus. Und dann sagt er auch, ja, die gelbe Tonne, die schwarze Tonne.
Es wäre doch noch cooler, wenn das dir einfach sagen würde, in dem Moment, wo du es brauchst. Und das ist, finde ich, ja das Spannende eben.
Ja, du hast doch mal rumexperimentiert mit Sprachsynthese, mit dem HomePod. Bist du da weitergekommen?
Nee, weil ich es nie, der HomePod von den Kindern irgendwie akquiriert wurde, um Siri, jetzt hör mir zu. So lustig, wie dieses Ding ansprüllt manchmal. Und dann sitze ich mit meinem Handy da und mache immer andere Musik, die ich hören möchte. Und nein, Siri, spiel das andere.
Mein Sohn jeden Tag mindestens einmal. Hey Siri, erzähl uns einen Kinderwitz. Oh nein,
jetzt fängt er an zu reden.
Jetzt redet
bis er dann einen Erwachsenenwitz hören will.
Ja, jetzt habe ich gerade natürlich, während ich das hier gesagt habe, natürlich kleine Zugänge in mir ausgelöst. Ja. Das ist der Nachteil, wenn du sie in alle Räume stellst, dann stehen sie hier auch im Podcast-Studio.
Ja, Ja, ich überlege, also ich möchte auch noch ein paar mehr hier haben. Ich habe jetzt quasi nur einen im Kinderzimmer, der auch dann immer umgezogen wird vom Schlafzimmer ins Spielzimmer sozusagen. Und aber ich hätte gerne auch noch einen, aber ist halt die Frage, wie die das jetzt weitermachen. Also jetzt einen zu kaufen, finde ich irgendwie falscher Moment.
Ja, jetzt, wo sie gerade dieses Apple Intelligence Zeugs vorgestellt haben und explizit zu dem ganzen Thema HomePod gähnendes, schallendes, schreiendes Schweigen herrscht, wäre ich jetzt auch verunsichert, ob ich jetzt losziehen würde, die zu kaufen. Gut, ich habe meine jetzt vor einem halben Jahr gekauft, aber alle gebraucht. Ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen, aber ich gebe dir recht, also jetzt gerade würde ich auch nicht losziehen und alte HomePods kaufen. Hätte ich vor einem halben Jahr auch schlauer sein können, aber
die ja, gut, jetzt wusstest schon du ja
für,
nicht.
Für viel Freude gesorgt. Und wie gesagt, es wird jetzt eh alles noch mindestens ein weiteres halbes Jahr dauern, bis sich das rauskristallisiert und dann gucken wir mal.
Ja.
Im Zweifel gebe ich dann hier irgendwann mal meinen eBay-Link bekannt, wer die alten HomePods kaufen will. Mal gucken. Was hast du noch gebastelt? Rollläden, ja. Licht, Rasenmäher, Staubsaugerroboter.
Staubsaugerroboter, genau, der auch dann eben
Wetterstation hast du noch gesagt.
Wetterstation habe ich jetzt neu.
Macht die, was kann die oder was trägt die bei? Außer Wetter jetzt, also in welchen Automatisierungen greift die irgendwie ein?
Noch nicht viel, weil ich sie noch nicht verstehe sozusagen. Also ich habe sie eben noch nicht intensiv genutzt, weil ich nicht weiß, welches Element von der Wetterstation eben mir sagt, dass es jetzt regnet oder dass jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen sich dramatisch ändern. Ich habe hier, weiß ich, bestimmt 25 Werte, irgendwie Luftdruck, dann 5 unterschiedliche Regenanzeigen, also täglich, dann das Regen-Event, dann stündlicher Regen, so in der letzten Zeit, monatlicher Regen, also wir haben diesen Monat, also seit dem weiß nicht, 8. Juni oder was, 8,2 Millimeter Regen bei uns gehabt. Und den aktuellen Regen pro Stunde, also fortlaufend, Temperaturen, dann den Taupunkt, den ich auch irgendwie erstmal verstehen musste, Feels Like Temperature, Wind, Sonne, UV-Index und so weiter. Und da kann man natürlich dann vieles draus basteln, aber ich muss halt, zum einen muss ich ihn erstmal richtig verschrauben, dass er auch wirklich nach Norden zeigt und mir, dass er da nicht irgendwelche Fantasiewerte mir anzeigt, aber eben wenn, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine hohe Sonneneinstrahlung habe, mich dann nochmal zu erinnern, es wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn du jetzt dich eincremst, bevor du die Kinder holen läufst oder nimm halt eine Regenjacke mit, weil könnte sein, dass es jetzt gerade draußen regnet. Gut, das sehe ich dann auch spätestens, wenn ich draußen bin. Aber eben dieses Schöne, weil es geht.
Ja, ich finde es immer ganz, ganz, ich habe ja diese Dinger für die Klimaanlage und für das Lüften bei heißen Tagen immer noch bei mir aktiv. Und ich finde es immer gerade schön, wenn das Ding so 342 Tage im Jahr schweigt. Und an den 5 Tagen, wo irgendwas Besonderes ist, dann plötzlich Bescheid sagt. So, man hat es schon längst vergessen, dass es diese Automatisierung gibt. Und dann kommt plötzlich irgendwie so ein, übrigens heute folgendes. Heute über 38 Grad oder so. Und dann denkst du so, oh, ja, stimmt, gut zu wissen. Oder also, weiß nicht, morgens, dass du weißt, heute muss ich die Kinder eincremen vor der Schule. Okay, das ist jetzt irgendwie im Sommer so ein tägliches Ding, dass man die Kinder morgens eincremt. Egal, ja, aber
ja, und dann lüfte jetzt nochmal so. Achtung, jetzt ist noch kalt, lüfte jetzt. Weil in 2 Stunden wird es so heiß sein, dass du nicht mehr lüften willst, sondern alles abschotten willst und ich mach dir dann noch die Rollläden runter.
Ja, also oder was auch noch irgendwie so ein bisschen ungelöstes Problem ist, ist so das Detektieren von Dingen. Wo sind Dinge gerade in der Wohnung? Zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne eine Automatisierung haben, die mir sagt, in den nächsten 2 Stunden wird es schütten oder irgendwie, wenn zum Beispiel bei einer Nacht, meinetwegen auch weiter ins Voraus geblickt, so abends nochmal Bescheid sagen, in den nächsten 8 Stunden, die Nacht lang ist, wird es schütten wie Sau. Vielleicht möchtest du die Polster nicht auf der Terrasse lassen, weil normalerweise, wenn da so 14 Tage Sonnenschein ist oder so, dann lasse ich die einfach auf den Terrassenmöbeln liegen, die Polster, weil was soll da passieren? Aber Nur wenn es dann schüttet, dann ist halt scheiße, wenn die komplett durchgeweicht sind. Aber das kriegst du auch noch nicht hin, weil du würdest dann dauernd ja benachrichtigen, hol die mal rein. Und dann sind die schon längst drin. Und dann ist es auch wieder so, jetzt geht's mir auf den Nerv. Es erzählt mir Dinge, die nicht actionable sind, weil ich nichts machen muss.
Ja.
Das wird erst richtig gut funktionieren, wenn der wüsste, wo die Polster sind, ob die gerade reingeräumt sind oder nicht reingeräumt sind.
Da braucht dann jeder Gartenstuhl ein eigenes Polstersensor.
Ja, oder das Polster muss irgendwie, ich habe keine Ahnung, das ist halt noch irgendwie ungelöst, oder du musst da, hast da eine Kamera hängen, die das anguckt und irgendwie mit AI weiß, ob da Polster liegen oder nicht. Also,
oder keine so ein Dash-Button. So, jetzt Polster sind drauf, klick.
Nee, ich will da nichts machen. Nee, das muss automatisch nicht funktionieren.
Okay.
Nee, aber das muss auch funktionieren. Natürlich. Heute zum Beispiel, ist Regen angesagt und die Polster haben vorhin meine Kids reingeräumt, weil die haben sich da einen Riesenspaß draus gemacht, die Dinger durch die Gegend zu werfen und am Ende irgendwie dafür zu sorgen, dass die alle durch die Tür in die Wohnung geflogen waren. Und wo die jetzt genau sind, weiß ich nicht. Irgendwo liegen die wahrscheinlich noch rum.
Fliegst du gleich, bricht dir nichts auf
genau.
Heute Abend.
Die sind auf jeden Fall drin. Und wenn da, ja, ist halt nicht präzise
genug. iBeacon, ne? Irgendwie sowas.
Also ja, sowas, genau.
Es müsste auf jeden Fall gehen. Und da muss ich ja sagen, diese Home Assistant Community, die ist halt so krass. Also das sind die Leute echt, was die sich da für Sachen bauen und auch ganze Anleitungen und teilweise kannst du dir auch einfach die Chips und ESP32 mit Gelöt drumherum und gedruckter Hülle und allem drum und dran und Batterie einfach bestellen und kostet dann, weiß nicht, 50 Euro oder so. Aber dann hast du halt so das genau funktionierende Ding, was du jetzt in deiner Situation brauchst, wo du, weiß ich nicht, jetzt nur drei Sachen einnähen müsstest oder reinstopfen müsstest in deine Polster und das Ding liegt halt irgendwie auf der Terrasse, ist geschützt und sagt dir halt Bescheid, so, jo, die liegen noch hier und ich habe gehört, es regnet heute Nacht und ja,
also ich habe wahrscheinlich irgendwie einen Sensor und dann in das Polster einen NFC-Tag reingenäht.
Der da dann sehr nah, so, da muss sie, glaube ich, sehr Kontakt, nah dran sein.
Ja. Quasi unter die Sitzfläche den Sensor, den Funksensor und dann unten unter das Polster dann den NFC-Tag, dann sind sie ja direkt beieinander.
Ja.
Ja, ja, irgendwie so. Also es sind alles so Sachen, wo man noch ganz viel Intelligenz in so ein Haus bringen könnte, wo es dann nicht immer so klar ist, wie der Weg dahin führt. Ne?
Mhm. Ja, und dann kann man ja auch einfach experimentieren. Also ich habe jetzt irgendwie die letzten zwei Tage mich mit Wetterwarnungen befasst, dass du dann eben Wetterwarnungen in deinem Dashboard angezeigt kriegst und zwar nur dann, wenn es auch welche gibt. Also irgendwie heute Mittag hatten wir Gewitterwarnung und dann ist halt der erste oberste Punkt, irgendwie wenn ich es mit dem Handy aufmache oder in meinem großen Dashboard, der erste Punkt ist halt, Achtung, hier starkes Gewitter, wir haben eine Wetterwarnung. Und das könnte ich mir vorstellen, geht mir im Sommer dann auf den Sack, wenn jeden Tag irgendwie Hitzewarnung ist. Aber dann kannst du halt auch das wieder einfach rausfiltern. So, ja, wenn Hitzewarnung, habe ich verstanden, okay, weg. Und ja, das ist echt cool. Ja, auch, ist natürlich auch nur eine Spielerei, aber wir haben ja so eine Siebträger-Kaffeemaschine, die 20 Minuten braucht, um aufzuheizen. Das heißt, wenn wir mittags dann hingehen und unseren Mittagskaffee sozusagen machen und die Maschine anschalten, da haben wir jetzt jeder, also meine Frau und ich, auf unserem Home-Dashboard eine Uhr, die von 20 runterzählt und einem genau sagt, wann der Kaffee fertig ist. Und mittlerweile so, ich glaube, ich kann jetzt Kaffee machen. Und dann guckst du drauf, so noch 2,5 Minuten. So. Die hat einfach im Gefühl, wie lange die Kaffeemaschine braucht, diese 20 Minuten.
Ja, ja. Ich weiß die Antwort schon, aber ich frage es jetzt für die Hörer mal stellvertretend. Ich habe ja früher I.O. Broker irgendwie mal hier so, das war so das, womit ich angefangen habe. Ich glaube, ich hatte dich dann so ein bisschen damit angesteckt, weil ich da irgendwie halt so ein bisschen Erfahrung schon hatte. Jetzt bist du auf Home Assistant umgestiegen. Wie gesagt, ich kenne die Antwort, aber erzähl mal, wie ist dein Feedback nach diesem Switch?
Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie I.O. Broker aussieht. Gab es da auch sowas wie ein Dashboard oder so, also wo du so eine Übersicht machen konntest?
Es gibt diese Visualizations, aber ich glaube, du brauchst Plugins dafür, das ist nicht im Standard drin. Das
Ach stimmt,
aber
ja, das ja.
Kann oh, man ja, ergänzen.
Das, ja, ja, und das ist halt ultra viel Arbeit.
Und die sind sehr, ich will jetzt der I.O. Broker Community nicht zu nahe treten, aber ich fand das immer, ich habe das gleich wieder ausgemacht.
Könnte noch hübscher, genau. Und hier ist es halt einfach, es sieht einfach ruckzuck schön aus. Selbst mein Testscreen, wo ich einfach einen Teil, also eine Kachel neben die andere knall, um irgendwas zu testen. Also hier ist irgendwelche Rollläden, dann Fenster, dann irgendwelche Flurlichter, irgendwie die Barlichter, die jetzt schon gar nicht mehr funktionieren. Einfach irgendwie nebeneinander und sieht trotzdem immer noch irgendwie cool aus. Und 4 Kaffeetimer, um unterschiedliche Varianten anzugucken. Also die Ästhetik ist einfach ein Traum. Ich habe das Gefühl, man kommt auch viel besser an die Sachen ran. Es ist viel leichter, Automatisierungen zu erstellen, weil du halt wirklich sagst so, okay, das ist mein Auslöser, aber nur unter der Bedingung und dann machst du das. Aber du kannst halt in jeder, also gerade bei dem, dann machst du das, kannst du halt auch nochmal unterscheiden. So, wenn es 9 Uhr ist, dann mach das. Wenn es nach 12 Uhr ist, mach das. Wenn es nach 18 Uhr ist, mach's so. Oder wenn die Sonne untergegangen ist, dann mach's entsprechend so. Oder zum Beispiel die Lichter, was du ja auch so gelöst hast. Und ich habe den Umzug gemacht, indem ich eine zusätzliche SD-Karte hatte, mir bestellt habe.
Für den Raspberry Pi?
Für den Raspberry Pi, genau. Und dann einfach gesagt habe, okay, auf den mache ich jetzt Home Assistant drauf und fange da einfach mal an und steck's dann nach dem Rumspielen einfach wieder um und dann habe ich I.O. Broker und die Kaffeemaschine morgen früh geht an. Das ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Kaffeemaschine nicht angeht, beziehungsweise die Überprüfung zur Kaffeemaschine nicht läuft und das andere. Die Kaffeemaschine wird bei uns doppelt überwacht. die wird von, ich glaube sogar von HomeKit noch angeschaltet. Morgens um, ich glaube, 5.30 Uhr oder so, weil meine Frau dann doch zu den Frühaufstehern neigt oder um 5, damit auch wirklich sicher die Kaffeemaschine warm ist und irgendwie 20 Minuten später oder so guckt nochmal ein anderes System, dann hier aus Home Assistant nach, beziehungsweise damals I.O. Broker, ob die Kaffeemaschine auch wirklich angegangen ist. Und wenn die nicht an ist und wenn da nichts, also keine Energie an der Steckdose genuckelt wird, dann könnte ja auch noch irgendwas anderes kaputt sein, dann versucht die noch irgendwie zu reparieren oder reparierend einzugreifen.
Oder Nachrichten zu schicken. Alarm.
Genau. Ja, aber, Alarm. Also mir vor 7 Uhr Nachrichten schicken, ja.
Ja, aber du wachst dann auf und das Erste, was du siehst, ist diese Alarmnachricht. Das ist sofort genau. Puls, Blutdruck, sofort auf volle Pulle und dann rennst du dahin und rettest deine Frau.
Ne, umdrehen, Augen zulassen. Kann ich jetzt nichts machen.
Also zumindest da kann ich auch noch beitragen. Also ich fand das Home Assistant eigentlich auch sehr relativ intuitiv. Also dafür, wie komplex es ist, wenn man das installiert, hat man da auch ziemlich schnell das Gefühl, da sind jetzt schon so einige Sachen drin. Also der guckt ja bei der Installation auch, ob er schon irgendwelche Geräte im Netz findet, mit denen er das sich geil, da ja. verbinden so. Kann.
Oh, ich habe das gefunden und das und das und das. Willst du das nicht mal alles einrichten?
Genau, und okay. Dann natürlich auch hier so eine große Community, ne, ist ja alles Open Source, ne? Wenn du mal guckst, wenn du irgendein Gerät hast, dann wirst du da auch irgendwo fündig werden, irgendwie bei GitHub, da habe ich mich dann ja auch erstmal reinfuchsen müssen, weil ich damit auch nie so viel am Hut hatte, aber dass du dann wirklich dann gefunden hast, ja, hier das Device, das du da hast, das musst du so und so eintragen und hier kannst du dir schon mal so ein Muster für ein tolles Dashboard mit allen wichtigen, relevanten Informationen rein kopieren, ne? Einfach markieren, Copy, Paste und dann hast du da schon ein tolles Dashboard, in dem dann wirklich alle Parameter drin sind, die einen an dem jeweiligen Gerät dann interessieren könnten. Also
ja, das ist halt das super Mächtige. Das erstmal, du kriegst erstmal alles angezeigt und dann hast du die Möglichkeit eben auswählend weiterzumachen, zu sagen, okay, keine Ahnung, ich möchte jetzt von meinem Regensensor nicht den Taupunkt im Raum haben. Wir haben gerade 15 Grad als Taupunkt.
Ja, also ich schließe auch nicht aus, dass ich da vielleicht nochmal einen weiteren Versuch wagen werde, weil eine Sache, für die ich es eigentlich so hauptsächlich wollte, ist, wir haben ja nun einen Akku an unserer Solaranlage dran und der ist ja nun im Winter nicht wirklich was wert, wenn im Winter nicht die Sonne scheint, weil ne, wenn da nichts scheint, dann wird der Akku nicht voll, da habe ich nichts von. Jetzt haben wir aber auch einen stündlichen dynamischen Stromtarif, wo ich dann natürlich da hingehen kann und sage, wenn laut Prognose heute nicht genug Sonne kommt, damit der Speicher voll ist, dann guck doch mal, wann ist denn der Strom am günstigsten, dass du quasi aus dem Netz den Hausakku voll machst, damit wir dann abends nicht den teuren Strom nehmen müssen, sondern vielleicht den günstigen aus der Mittagszeit. Das wäre ja, eine sinnvolle Sache. Wobei ich dann auf der anderen Seite auch wieder denke, naja gut, also in der Mittagszeit kostet er vielleicht 19 Cent, abends kostet er dann gerne mal 35 Cent, da sparst du dann pro Kilowattstunde ein paar Cent, hast aber auch wieder Leistungsverluste oder ne, Leitungsverluste. Rechnet sich das dann wirklich, ist das dann den Aufwand denn tatsächlich wieder wert? Man weiß es nicht.
Es gibt ja auch Phasen, wo der Strompreis negativ ist. Ich weiß nicht, was du da für einen Tarif hast, aber...
Na, das habe ich bisher noch nicht. Ich glaube, mein günstigstes waren mal 3 Cent.
Ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ganz, ganz ohne persönlichen finanziellen Vorteil, nur so zur Rettung der Welt quasi, immer, wenn ich die Spülmaschine oder Waschmaschinen einschalte und es mir so ein bisschen egal ist, ob die jetzt gleich wäscht oder in 2 Stunden oder in 4 Stunden oder so, vorher auf so eine Webseite zu gucken, die habe ich als Bookmark jetzt quasi auf dem Handy direkt, dass ich die immer im Zugriff habe, die mir sagt, wie diese dynamischen Strompreise gerade sind. Und die sind ja im Wesentlichen daran gekoppelt, wie viel erneuerbare Energie gerade im Überfluss im Netz ist, die nicht wegverbraucht wird. Und da gucke ich dann drauf und dann sagt das Ding, kannst du eben so klicken und kannst sagen, ich brauche für 4 Stunden Strom, weil so lange läuft halt vielleicht das Programm von der Maschine, die ich jetzt plane einzuschalten. Und es soll vor morgen früh fertig sein. Wann mache ich das? Und dann sagt das Teil halt irgendwie, best 4 hours before the morning ist irgendwie um 3 Uhr nachts, which is in, und dann steht da auch so eine Zahl, so ein Countdown, irgendwie 5 Stunden 30 oder 5 Stunden 28 oder so. Und dann weißt du genau, okay, das ist diese Zahl, die da steht, die muss ich jetzt einfach in diese Startzeitvorwahl von meiner Maschine reintackern. Und ich habe da persönlich nichts von, weil ich habe keinen dynamischen Stromtarif, für mich kostet das Gleiche. Allerdings ist es mir halt auch völlig egal, ob, wenn ich die Spülmaschine über Nacht anmache, ob die sofort losrumpelt oder ob sie irgendwann später in der Nacht losrumpelt. Und wenn die Wetterprognosen halt sagen, dass da windig wird wie blöd in irgendwelchen Regionen, wo viele Windräder stehen und deshalb absehbar dort Strom übermaß verfügbar sein wird aus erneuerbaren Energien und jetzt gerade, wo alle Leute ihre Fernseher anhaben, wenn ich das Ding zusammenräume, kurz vorm ins Bett gehen der Kinder, wäre das halt blöd, weil da gerade alles fossil verdingst wird. Das habe ich mir so angewöhnt und das funktioniert ganz gut. Und da denke ich mir dann aber auch so, da könnte man so viele Optimierungen bauen, genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man so einen Akku mitladen und so weiter. Ich verfolge ein paar YouTube-Kanäle von so Solar-Nerds, da geht es mehr um Balkonkraftwerke, aber auch eben ganz viel jetzt um diese Lithium-Eisenphosphat Akkus, die ja immer billiger werden, die man sich dann teilweise auch so im DIY-Modus, die Leute sich da irgendwie 2, 4, 6, 10, 14 Kilowattstunden Akkus in die Garage hämmern für im Grunde nur noch wenige 1.000 Euro und dann Ladegeräte steuern und das alles auch mit Smart Home und dann Überwachung und mit Tracken und so weiter und optimieren und dann am Ende jedes Monats auswerten, was ist diesen Monat gegangen und dann vergleichen mit, es gibt so Webseiten, die irgendwie Prognosen erstellen, wie viel an deinem Ort, also wenn du jetzt sagst, ich wohne hier in Frankfurt, in der und der Ecke, dann gibt es so Sonnenschein-Einstrahl-Werte quasi, wie viel Sonne ist denn runtergekommen, wie viel hättest du Ertrag haben können mit dem, was wirklich auf dieses Fleckchen Erde geleuchtet hat und dann kannst du das wiederum gegenrechnen und sagen, ich habe hier so und so viel Quadratmeter mit so und so viel Kilowatt Peak, wie viel habe ich denn schlussendlich selber wirklich gehabt und dann gucken, habe ich irgendwie das erreicht, was gegangen wäre oder habe ich es nicht erreicht, weil der Birnenbaum leider gerade blüht oder so und das dann wieder vergleichen und dann so Autarkiequoten ausrechnen, wie viel von meinem Strom habe ich selbst verbraucht, wie viel von meinem Strom den ich insgesamt verbraucht habe, war selbst erzeugt und so weiter und so weiter und dann Monat für Monat diese Auswertungen dann auf ihre YouTube-Kanäle knallen, da kriegt man viele Ideen, was man noch alles machen könnte. Das ist ziemlich geil.
Das stimmt. Naja, das ist auch mein täglich Brot, ne? Immer gucken, oh, wie viel haben wir denn jetzt schon eingespeist diesen Monat? Weil meine Frau braucht wieder irgendwie Strom aus dem Netz für ihr Auto, weil sie kommt immer spät nach Hause, da ist dann schon keine Sonne mehr, dass sie dann Solarstrom tanken kann. Also müssen wir wieder was aus dem Netz holen, dann gucken, wann ist am günstigsten und wie viel haben wir an Einspeisevergütung und geht das pari pari auf mit dem, was wir denn jetzt an Strom einkaufen müssen. Und jetzt so ab Mai funktioniert das dann tatsächlich dann auch. Also momentan leben wir eigentlich ziemlich autark. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ne? Eine Automatisierung, die ich noch habe, ist halt ein alter Raspberry Pi 2, der die Wallbox steuert. Die PV-Anlage hatte ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Ne? Dass, wenn keine Sonne scheint, dass dann quasi die Wallbox mehr oder weniger ausgeschaltet wird. Und sobald dann die Sonne wieder rauskommt, dann wird möglichst aller Strom, der oben generiert wird auf dem Dach, dann auch tatsächlich ins Auto reingepumpt. Weil die Wallbox an sich ist eigentlich ziemlich doof. Da kannst du zwar per App dann einstellen, mit welcher Leistung er denn laden soll, aber da müsstest du quasi bei jeder Wolke dann sagen, oh, jetzt ist weniger Strom, jetzt müssten wir die Ladeleistung runtersetzen. Und das macht er alles im Sekundentakt vollautomatisch.
Das ist echt cool.
Das ist ganz gut.
Und ja. Das ist direkt auf den Pi drauf? Also gibt's da
das
Anbieter
ist,
oder was?
Das ist genau da drauf, aber es gibt auch ein Plugin für den Home Assistant.
Das natürlich, nennt sich, es gibt für alles.
Ja, ja.
Es ist so krass, was du da alles findest.
Das ist auch so ein Open-Source-Projekt, EVCC, also evcc.io ist die Homepage. Und kann man quasi auf dem Raspberry spielen, kannst du irgendwie als, wie heißt das hier, Docker irgendwie auf dem NAS irgendwie draufpacken oder eben auch in Home Assistant als Plugin einbauen. Und das unterstützt ziemlich viele Autos, ziemlich viele Wallboxen, dass du dann auch immer genau sehen kannst, so wie ist der Ladestand des Autos, kannst dann sagen, so ich möchte gern, dass morgen das Auto um 8 Uhr 90% Ladung hat und falls dann die Sonne nicht ausreichen würde, würde er halt gucken, oh, wann ist denn der dynamische Stromtarif so günstig, dass ich in der Zeit dann das Auto auf 90% kriege und es möglichst wenig kostet. Also entwickelt sich dauernd weiter, alle paar Wochen gibt's da irgendwelche Updates, wird immer neu gemacht, immer besser gemacht und läuft bei mir jetzt schon seit einem Jahr. Super duper.
Das gleiche gibt's auch in dieser Balkonkraftwerk mit Akkuszene gerade. Da siehst du auch quasi monatlich die neuen Firmwares rauskommen, so in diese Richtung. Du hast, was weiß ich, vielleicht so 1 oder 2 kW Balkonkraftwerk da hängen, aber du darfst ja nur 600 oder jetzt neuerdings 800 Watt Wechselrichter haben, aber niemand hält dich halt auf, da einen fetten Akku dazwischen zu machen und sozusagen den Überschuss, den du nicht ins Netz jagen kannst und darfst und ja auch nicht willst, weil es ja dein Strom, den willst du ja nicht verschenken, weil du kriegst ja dann keine Einspeisevergütung als Balkonkraftwerk-User, den halt in den Akku zu jagen und dann wieder rauszuholen aus dem Akku, wenn die Sonne nachlässt und dann eben so Fragen wie, wenn mein Haus irgendwie oder meine Wohnung wenig verbraucht, dann gebe ich halt auch nur wenig durch den Wechselrichter, um das genau auszugleichen, dass mehr oder weniger das am Hausanschluss mehr oder weniger plus minus null ist und der ganze Rest fließt in den Akku, bis der dann voll ist und dann aber jetzt, das sind so die neuesten Firmware-Dinger, die jetzt gerade kommen, wenn der Akku dann voll ist, dann wäre es natürlich besser für die Umwelt und die Welt an sich, wenn ich dann sozusagen die Schleusen aufmache, wenn in dem Augenblick, wo mein Akku voll ist, mein Haus gerade nur 100 Watt verbraucht, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, nur 100 Watt einzuspeisen, sondern der Akku ist eh voll, ich kann jetzt mit dem Strom nichts mehr anfangen. Es kommen aber gerade 800 Watt von meinen 1200, 1500 Watt Modulen. Dann jage ich die 800 Watt halt ins Netz und verschenke sie, weil kann der Nachbar verbrauchen oder so. Ist dann, ja, wäre ja sonst eh verschwendet. Und dann aber wieder, wenn der Akku dann wieder nachlässt, weil das offensichtlich nicht mehr genug vom Dings kommt, dann muss man wieder gucken, dass man sagt, okay, nee, jetzt speise ich nur so viel ein, wie ich auch verbrauche. Und dann so, das da merkst du jetzt gerade so die Evolution der Firmwares von solchen Steuersystemen, wo die Open-Source-Community gerade immer ausgefeiltere Sachen baut, ist auch sehr, sehr schön zu verfolgen.
Das kann ich bei meinem System mit der Wallbox auch einstellen, ne? Dass ich sage, hier, wenn jetzt mal eine Wolke vor die Sonne kommt, dann hör nicht auf, das Auto zu laden, sondern bedien dich erstmal am Hausakku, bis der nur noch einen Ladestand von 80% hat. Ne? Wenn der jetzt wirklich nur noch 80% hat, dann schaltest du halt das Laden aus, aber wenn ich denke, dass die Sonne gleich wieder rauskommt, dann überbrückst du halt ein bisschen mit dem Strom aus dem Hausakku. Und sobald die Sonne wieder rauskommt, dann wird erstmal priorisiert der Hausakku wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht und dann nebenbei dann erst wieder das Auto ein bisschen beladen. Das ist auch ganz pfiffig. Aber wo du gerade Balkonkraftwerke sagst, da hatte ich nämlich letztens hier meinen großen Erweckungsmoment, weil da habe ich mir dann gedacht, Balkonkraftwerke funktionieren doch letztlich so, dass du vom Wechselrichter eine Schuko-Steckdose in deinem Haus gehst und es quasi dann so in deinen normalen Stromkreis mit einspeist.
Genau.
Das ist ja dieses normale Prinzip. Und jetzt habe ich mir gedacht, mein Auto kann ja bidirektionales Laden machen. Das heißt, ich kann ja an mein Auto hinten, da wo der Ladeport ist, einen Adapter draufsetzen, der mir aus dem Ladeport eine Schuko-Steckdose macht, aus dem ich dann eine Espresso-Maschine oder einen Fahrradakku betreiben kann. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, wenn ich da doch eine Steckdose habe, wieso soll ich dann nicht von der Steckdose des Autos in eine Haussteckdose gehen und quasi dann mit dem Autoakku das Haus versorgen, gerade jetzt so im Winter, ne? Wenn ich sage, okay, der Hausakku, der ist zwar nicht voll, aber im Auto ist noch genug, dass ich zur Arbeit komme und trotzdem noch ein bisschen Strom, mit dem ich das Haus dann betreiben kann. Und da habe ich jetzt mal meinen Schwager drauf angesetzt, der sagt, prinzipiell müsste das ja eigentlich funktionieren. Der ist Elektriker. Mal gespannt, was der dazu sagt, was er da zusammenknuppern kann.
Ja, das ist nicht so ganz, also es geht. Die Leute von Nextmove haben das mal gemacht. Die haben ein ganzes Haus.
Ja, ja, das habe ich gesehen.
Mit einem Auto betrieben, aber das ist eine ziemlich illegale Verkabelung gewesen.
Ja, ja.
Du hattest dann halt.
Da muss doch irgendwie mehr Dampf drauf sein, oder?
Den Wechselrichter im Auto und das. Nee, ich glaube, aus dem EV6, da kommen schon 3,5 kW raus, ne?
Genau, 3,5 kW kommen da raus. Das reicht so für das Nötigste.
Ja, für eine Phase ist das volle Pulle.
Ja, also wenn du jetzt nicht gerade Induktionsherd auf volle Pulle plus nochmal den Backofen dazu hast, dann reicht das auf alle Fälle. Ne?
So und für
Fernsehen, Licht, WLAN ist das durchaus ausreichend.
Ja, für so eine Grundlast, was so ein Haus normalerweise so zwischen 150 und 300 Watt, so was so ein Haus so wegschnuffelt, wenn jetzt keine normalen Geräte an sind. Also keine Großgeräte wie jetzt Spülmaschinen oder Waschmaschinen, Trockner, Föhn, Herd. Wenn das alles aus ist, nur so das Übliche, dann läuft der Router und da läuft da mal ein Fernseher und dann schnuffelt der Kühlschrank mal ein bisschen was weg, aber dann du kannst das auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit aus deinem Elektroauto speisen.
Ich weiß noch, die IDs, die können das ja auch, ne? Bidirektionales Laden, dass du dann irgendwie.
Nicht in dem aktuellen Zustand, das ist immer so ein Feature, wo es heißt, coming soon oder so, aber es ist noch nicht drin.
Ich hatte das nur mal gesehen, dass du dann sehen kannst, du kannst maximal irgendwie 10.000 Stunden das betreiben oder was war das, 10.000 Kilowattstunden, also entweder eine bestimmte Anzahl Betriebsstunden oder eine bestimmte Kilowattzahl, danach geht das dann wohl nicht mehr. Das ist bei denen wohl begrenzt, was ich da gesehen habe, so nach dem Motto, ne, damit der Akku seine Qualität nicht einbüßt, zwinker, zwinker.
Naja, das... Ich glaube, so richtig geil wird das halt, wenn du das sozusagen zu deinem zusätzlichen Hausakku machen kannst in so einem voll integrierten System, jetzt nicht gebastelt oder so, und dann läuft das am Ende aber auch nicht durch diesen Adapter, den du da hinten drauf steckst, um deine Espressomaschine unterwegs zu betreiben, sondern dann muss das die Wallbox können. Die Wallbox muss halt einfach bidirektional sein in dem Augenblick.
Genau.
So, dass du da abends hinfährst, das Ding dranhängst und dann so ein Computersystem, was weiß, okay, morgen früh muss der um 8 Uhr 80% haben, der Autoakku. Und was ich in der Zwischenzeit damit treibe, ist mein Bier sozusagen. Und dann, die Frage wollte ich vorhin noch stellen, wenn du sagst, du steckst das dran und wenn die Sonne gerade nicht scheint, dann ist der Autoakku in dem Augenblick, wenn es jetzt nicht auf 8 Uhr morgens zugeht, erstmal zweitrangig und das macht dein Raspberry Pi. Wie läuft der Prozess, wenn du das übersteuern musst? Wenn du weißt, ich muss heute Abend um 22 Uhr nochmal weg, was musst du dann alles aufreißen? Musst du dann Linux-Terminal auspacken oder geht das
irgendwie? Nee, du hast wirklich so eine Oberfläche, wo du dann entweder wählen kannst, dass du wirklich nur PV-Strom haben willst. Du kannst sagen, ich möchte minimal laden, also mit 1,3 kW plus dem, was die Photovoltaikanlage hergibt. Oder du sagst, ich möchte gerne schnell laden mit 11 kW, so schnell wie es geht. Ne, dass du sagst, hier, ich möchte jetzt tatsächlich schnell Netzstrom mit 11 kW haben, kannst dann natürlich noch sagen, ich möchte den Netzstrom schnell haben, aber dann in der Zeit, wo es günstig ist. Also da hast du alle Möglichkeiten, es einzustellen, wie du es denn haben willst.
Aber du musst dann das System, also du hast jetzt nicht irgendwie so einen Button, mach mal jetzt einmal voll und danach wieder wie vorher, sondern du musst dann hin programmieren und wieder zurück, also hin umstellen und wieder zurück umstellen, oder?
Nee, du gibst ja an, bis zu welchem Ladestand er laden soll. Wenn ich jetzt von der Arbeit komme, stecke ich das Auto an und sage ich halt PV laden und hoffe dann, dass das Ding voll wird. Aber wenn ich jetzt wirklich im Bedrängnis wäre und wüsste, oh, ich brauche das Auto jetzt nochmal dringend, kann ich jederzeit in dem Interface dann sagen, so jetzt mach mal schnell laden, so schnell wie geht, damit das Auto schnell voll wird.
Ist ja ehrlich gesagt auch ein hochgradig theoretischer Fall, weil das, ich merke das gerade, weil eine ehemalige Arbeitskollegin hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und sich so ein bisschen zum Thema Elektroautos bei mir aufschlauen wollen. Und man merkt immer, wie sehr Leute, die nicht Elektroauto fahren, dieses Thema Laden und Strom und wann und wie viel und wie oft muss ich denn und so, wie sehr das mit Angst und Zweifeln besetzt ist, ob das im Alltag funktioniert. Und jetzt habe ich gerade dir quasi so eine Frage gestellt, die in diese Richtung geht. Und faktisch, wenn du das hast, dass du morgens mit 80% wegfährst, die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht alle deine Fahrten eines Tages plus noch alle Fahrten der nächsten 3 Tage oder der nächsten 5 Tage komplett aus deinem Akku bestreiten könntest, bevor du überhaupt daran denken musst, mal wieder nachzuladen. Insofern ist eigentlich
ja, ich habe zu meiner Frau letztens
ein super theoretisches Problem.
Genau, ich habe zu meiner Frau letztens auch gesagt, die fährt ja so einen kleinen Smart, der hat einen kleinen Akku, der ist dann auch relativ zügig dann leer. Ich habe ihr gesagt, dass sie auf alle Fälle an unserer Wallbox immer Priorität hat, ne? Weil mein Auto reicht halt für 500 Kilometer, ihrer reicht im Sommer für 130 Kilometer und sie braucht das Auto. Ich habe früh Feierabend, ich kann mein Auto ab 12 Uhr in der Mittagssonne schön aufladen. Wenn sie dann nachmittags kommt, kriegt sie vielleicht noch so ein bisschen Sonne. Wenn nicht, muss ich halt mal wirklich in die ins Interface gehen und sagen, so hier, die Sonne ist weg, das Auto von meiner Frau ist noch nicht voll, jetzt hol mal Netzstrom. Und das ist so gelebtes Leben, ne? Bei uns hat sich das so eingestellt. Aber was mir auch auffällt, gerade jetzt so, wenn ich daran denke, nächste Woche nach Dänemark zu fahren, man guckt da natürlich doch wieder, wo hast du Ladestationen? Und immer dieses Thema mit dem, für wie viel musst du an welcher Ladestation dann bezahlen, ne? Immer dieses, mit welcher Karte hast du wo den günstigsten Preis? Wobei ich dann inzwischen auch schon so fatalistisch bin, dass ich mir sage, ach komm, das ist Urlaub, scheißegal. Hauptsache, das Ding wird voll, wird schon keine 2 Euro pro Kilowattstunde kosten, ne?
Aber da bin ich mittlerweile relativ dazu übergegangen, mir diesen Monatstarif von Ionity zu buchen. Hm. Der kostete irgendwie nach der alten Spielart 5 Euro ungefähr im Monat. Jetzt haben sie das gerade geändert, jetzt gibt's 2 und der eine kostet irgendwie 57, der andere 11 Euro oder irgendwie, ich weiß die Zahlen nicht, aber so ungefähr, so bis zu 10er ungefähr oder knapp drüber. Und dadurch sinken die Kilowattstundenpreise so massiv, dass es dann sehr attraktiv ist. Und wenn du das irgendwie länger als 300 Kilometer spielst, dann rechnet sich diese Monatspauschale auch sofort. Hm. Und du kannst es monatlich wieder kündigen. Das heißt, vor so einer Reise buche ich mir den. Und dann werfe ich mir auf dem Handy A Better Route Planner an und sage, ich möchte bitte nur bei Ionity laden und dann fahre ich los. Und dann mache ich, was das Ding sagt. Und da kommst du immer mit perfekt hin. Also ja, für günstige Kilowattstundenpreise, irgendwie so Größenordnung, was weiß ich, 35, 39 Cent oder sowas, kommst du damit hin und die Ionities stehen eh immer an der Autobahn rum und übrigens auch in Dänemark ganz gut. Ja. Und Thema erledigt.
Ich hatte mal drauf geguckt, bei Google Maps hat er mir gar nicht mal so viele angezeigt. Ich meine, immer noch ausreichend, aber ich habe jetzt überlegt, ob ich ENBW-Tarif mache.
Das wäre die andere Variante, das würde genauso funktionieren.
Da hast du noch ein paar mehr Wallboxen, ne? Gerade so in unserem Ferienort hätte man da dann gleich die Möglichkeit dann noch. Ist man nicht das so auf die Autobahn begrenzt, ne?
Ja, wobei auf dem Weg dahin auf der Autobahn ist es dann oft so, ja, zumindest habe ich die Erfahrung Richtung Süden gemacht, wenn du die ENBW wenn du das in Better Route Planner einstellst, dass du sagst, ich habe hier so einen ENBW-Tarif und ich will jetzt nur bei ENBW laden, weil das ist halt das, wo ich meinen Monatsgrundpreis entrichtet habe für für diese Reise und demzufolge dann auch diese Ersparnis, die ich mir damit erkauft habe, dann auch ausschöpfen will. Dann ist es oft so, dass du halt an der Autobahn gesagt kriegst, so jetzt fahr mal runter und dann fährst du mal hier da in das Dorf rein und dann nimmst du da dieses Ladesäulchen, was da irgendwie beim örtlichen Baumarkt auf dem Parkplatz steht. Und es funktioniert natürlich, aber es kann halt sein, dass das Ding, dass du dann sonntags fährst und dann feststellst, hoppala, die machen nachts, sonntags machen die leider die Schranke an ihrem verdammten Parkplatz und Baumarkt runter. Und das wusste die App nicht. Ja, das ist halt so dieses, ich fahre abseits der Autobahn und dann ist das eine Säule mit 2 Steckern und dann steht da dummerweise irgendwie der Dorf Carsharing-Auto davor und hat auch schon alles für mich funktioniert. Man kommt damit ans Ziel. Die Ionity-Dinger auf den Raststätten sind halt aber irgendwie so der direkte Weg. Das ist schon so für Langstreckenreisen, ist das schon das geilere Ding.
nehme ich die vielleicht mal. Ich sag mal, ENBW habe ich sowieso den kostenlosen Tarif ohne Monatsgebühr, der ist dann ja für Notfälle. Könnte ich ja überlegen, ob ich da für die Langstrecke jetzt mal Ionity buche. Hm. Wieder was gelernt, guck an.
Oder Aral Puls. Ist jetzt. Die haben, dadurch, dass sie an den Aral-Tankstellen jetzt relativ viel aufbauen, die Dinger stehen halt historisch gesehen auch schon an ziemlich geilen Orten so rum, was so also so zentrale Verkehrsknotenpunkte, da Aral ist ja da nicht schlecht aufgestellt, was das angeht.
Mhm, das stimmt, dadurch, die bauen ordentlich aus.
Die bauen ordentlich aus und location-mäßig haben die halt auch so ein paar Filetstücke, wo man sagt so, okay, ja, das ist vom Standort her in Relation zu Verkehrsknotenpunkten und so
zu
schlagen teilweise.
Da war ich ja bis vor kurzem treuer Aral-Puls-Kunde, weil ich die mit Freshmile hatte ich dann 30 Cent pro Kilowattstunde. Das war unschlagbar, aber die haben wohl ihre Kooperation beendet, jetzt kostet es 75 Cent. Das ist dann natürlich doof, deswegen suche ich jetzt nach Alternativen.
Ich bin mit Freshmile neulich auch in sowas reingelaufen, wo ich irgendwo geladen habe und dann kam die Rechnung und dann, weiß ich, ich war nur kurz in so einem Einkaufscenter drin, vielleicht irgendwie eine Stunde, zwei, anderthalb, keine Ahnung. Und er kam dann wieder raus und hatte irgendwie so eine Rechnung dann auf dem Handy, wo ich dachte, was hat das gerade gekostet? Und dann so erstmal geguckt, so, oh, da ist irgendwas geändert worden, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das hatte ich damals, mit Shell Recharge, wo ich dann immer bei uns hier in der Nähe bei Shell geladen habe, hatte ich dann immer so 13, 14 Euro. Irgendwann habe ich wieder mal reingeguckt, was hast du denn jetzt verladen? Auf einmal sagt er mir, ja, 42 Euro. Da ist es dann auch von 30 Cent auf 85 gegangen.
Ja, man muss seine Ladetarife im Auge behalten. Das ist im Moment extrem die Fluktuation. Ja. Das ist wirklich ärgerlich, wenn man dann so rein. Ich habe mich da auch sehr, dass ich dachte so, sonst verfolge ich sowas immer, aber diesmal hat es mich erwischt.
Ah, es tut sich auch einiges zum Positiven. Ne? Wird ja manches auch tatsächlich aktuell mal günstiger wieder erwarten. Ne?
Zum Glück, ja, zum Glück. Es war jetzt eine Zeit lang komplett immer nur die falsche Richtung. Mhm. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen so einen Trend, dass es mal an manchen Stellen günstiger wird, ja. Nicht wieder runter auf das alte Niveau leider, aber immerhin. Das ist die richtige Richtung.
So haben wir Stefan jetzt verloren.
Den haben wir tot gelabert.
Nein, der ist noch da. Der hört aufmerksam zu.
E-Mobilität Ende. Ich bräuchte jetzt noch irgendwas. Ich habe jetzt ja meinen Raspberry Pi 2. Der hängt ja an der Wallbox. Und ich habe mir dann für Home Assistant extra so einen Raspberry Pi 5 gekauft. Und jetzt überlege ich, was ich denn damit jetzt so Schönes machen kann. Aber irgendwie finde ich damit tatsächlich nichts. Ich hatte mal so ein Chromebook drauf gemacht, aber irgendwie dachte ich mir so nach dem Motto, den kannst du ja dann quasi dauernd laufen lassen, wenn du einfach mal eine Mail schreiben willst oder so. Der verbraucht ja quasi nichts, dann brauchst du nicht immer den richtigen Desktop anschmeißen, aber irgendwie ist das auch nicht so praktikabel.
Hm. Ich würde ja das mit dem Home Assistant nochmal probieren. Ja. Vielleicht nicht als erstes an die große PV-Anlage gehen, sondern irgendwie das automatisierte Licht, wenn jemand den Flur nach oben Richtung Bett betritt, anschalten und unten dann den Fernseher ausmachen. Das muss man auch noch ein bisschen prüfen, weil wenn jemand nach unten ist, ist es halt auch blöd, wenn der Fernseher ausgeht. Habe ich auch alles schon gemacht, wo ich dann plötzlich im Dunkeln saß und mich gewundert habe. Shit, irgendwas hast du hier falsch gemacht oder irgendein Licht ging nicht an. Ich war mir sicher, es muss jetzt angehen. Warum geht das nicht an? Aber das Geile ist halt, du kannst in Home Assistant dir angucken, für jede Automatisierung, wann die gelaufen ist und auch wann sie angefangen hat zu laufen. Also es nennt sich Traces und dann siehst du, okay, der ist losgelaufen, weil, keine Ahnung, er eine Bewegung hatte und dann ist er beim Lichtsensor vorbeigekommen, weil der Licht, also gegen die Helligkeit prüfen soll und der hat gesagt, es sind, weiß ich nicht, noch 10 Lux und er soll aber erst schalten bei 5 und dann weißt du, warum er abgebrochen hat oder keine Ahnung, ich hatte das mit dem Licht, was dann nicht angehen durfte, wenn der Fernseher lief, aber wenn die Kinder abends Fernsehen geguckt haben und gleichzeitig das Licht hätte angehen müssen, dann muss es ja doch angehen und so Sachen, damit er mir nicht die andere Automatisierung kaputt macht, wenn sich jemand auf der Couch bewegt und alles schön gemütlich Fernsehlicht ist und dann bewegt sich einer auf der Couch und dann geht dann wieder das Abendlicht an, weil das ja auch gleichzeitig noch angeht und so. Und da kannst du dann halt sehr, sehr gut nachvollziehen, wo das Problem ist und was da jetzt gerade passiert ist. Und so Sachen eben mit so Kleinigkeiten anfangen. Und was ich jetzt vorhin, glaube ich, nur so im Vorbeigehen erzählt habe, eben in dem Dashboard kannst du dir Felder anzeigen lassen in Abhängigkeit von Bedingungen. Also hier zum Beispiel meine leeren Batterien von irgendwelchen Sachen, die werden mir halt nur angezeigt, wenn die Batterie auch leer ist. Also ich brauche nicht zu sehen, wenn eine Batterie 100% hat. Oder meine Rollläden im Wohnzimmer, die kann ich alle zusammen steuern und tagsüber kann ich die halt auf eine bestimmte Höhe runter machen und abends kann ich sie halt komplett runter machen mit einem Klick. Da brauche ich dann nicht irgendwie noch zu fummeln, damit ich die bestimmte Höhe habe, sondern weil abends will ich sie halt nicht halb runter machen, sondern abends mache ich sie ganz runter oder eben nicht runter. Und so Sachen kannst du dann halt immer umschalten. Oder auch das mit dem Wetterwarndienst, wo halt das halbe Dashboard rot wird. Also nicht so krass ist es nicht, aber wenn halt Wetterwarnungen in der Nähe sind, die ernsthaft einen betreffen. Oder die Timeruhr von der Kaffeemaschine, die halt nur dann angezeigt wird, wenn der Timer läuft, weil was interessiert mich, dass 20 Minuten dauert, dass die Kaffeemaschine warm ist. Ich sehe jetzt, die Kaffeemaschine ist aus und wenn ich jetzt auf andrücke, dann sagt er 20 Minuten noch.
Es ist schon verlockend, ey.
Es ist so geil, es macht so Bock.
Vor allem, wenn ich das Auto damit verbinde, zeigt er mir Sachen im Auto an, die er mir sonst nirgends anzeigt. Ne? Ich sitze hier an meinem Rechner und kann mir anzeigen lassen, ja, ist genug Wischwasser drin. Bremsen funktionieren auch und Luftdruck funktioniert. Und die Reichweite ist momentan so und so. Das ist schon, ja,
es reißen einen dann doch. Ja, und wenn du dann ein Auto-Dashboard hast, wo du einfach nur klicken musst und dann siehst du halt alle deine Autoinformationen, ja. Und auf deinem Hauptdashboard, wo du eben hinguckst, da siehst du eben die Autoinformationen, wenn sie für dich relevant sind. Also keine Ahnung, morgens eben wie viel Saft noch drauf ist oder immer wenn zu wenig Wischwasser drin ist, dann zeigt er dir das an. So, hier Wischwasser 20%. Tu was.
Ja, man kann viel mitmachen.
Ja, Restmüll morgen im alten Haus.
Kennst du den YouTube-Kanal Spiel und Zeug?
Ja.
Ah, okay. Der hat ja auch so eine. Okay. Der hat ja auch so eine Reihe mit Hausautomatisierungen, die er von seinen Zuschauern da kriegt. Da sind ja auch immer kuriose Sachen
dabei. Ja, aber da sind echt lustige Sachen dabei.
Er hat irgendwie ihre Poolcover auf- und zufahren in Abhängigkeit von was weiß der Geier was. Das ist also echt sehr lustig.
Ja. Ja, ich schaue da noch gerne den hier Simon42, das ist auch so ein YouTuber, der sich halt total Home Assistant verschrieben hat. Und der hat auch eine ganz coole Community da hinten dran gebaut, irgendwie mit so einem Forum, was halt ultra aktiv ist. Also wenn dann halt
Tag nicht rein... Mein liebster Erklärbär.
Das ist wirklich gut. Der kommt da hinten beim Christoph um die Ecke her.
Ah, okay. Ja. Der erklärt immer alles richtig cool, richtig geil, mit schönen Kapitelmarken, dass du denkst, okay, das weiß ich jetzt schon, das kann ich überspulen. Ja. Der macht das richtig gut. Der labert nicht zwischendurch, sondern ist wirklich effektiv.
Ja, ja.
Sehr cool.
Und der liest halt nicht ab. Also der redet frei und du merkst halt, wie er einfach so, ja, als würde man sich mit dem treffen und erzählt einem halt ein bisschen was er jetzt gerade bei Home Assistant Cooles gemacht hat. Und ja, das ist echt cool. An dem höre ich auch gern zu.
Na, vielleicht gebe ich ihm doch nochmal eine Chance.
Es lohnt sich. Es macht wirklich Spaß.
Wenn der Wechselrichter wieder muckt, dann weiß ich ja, wer schuld ist.
Aber du kennst ja, die Leute kennen dich ja. Ich bin übrigens der neulich schon mal angerufen hat. Ich habe da nochmal was kaputt gemacht.
Ich habe den Fehler zum zweiten Mal gemacht.
Ich konnte den Fehler reproduzieren. Aha.
Genau.
Naja, ich habe gerade geguckt, mein Auto sagt mir nicht, wie viel Wischwasser drin ist, nur dass alle Türen zu und verschlossen sind und wie der Akku ist und ob es lädt oder nicht und solche Sachen. Aber Wischwasser habe ich nicht rausbekommen. Tja.
50 Instanzen hat er mir angezeigt.
Nicht schlecht.
Cool. Vor allem inklusive Karte, dass ich immer genau sehen kann, wo das Auto gerade ist.
Ah, das ist auch cool. Ist
auch nicht schlecht.
Ja. Ja, das kriege ich also so Koordinaten habe ich auf meinem einen Grafana Dashboard auch drauf, dass ich sehe, wo mein Auto geparkt ist. Das ist ganz cool.
Also meistens braucht man es ja nicht, aber dann so das eine Mal, wo es halt schon doch sinnvoll ist, zu wissen.
Ja, du hast ja, ihr habt eine Auffahrt am Haus, ihr wisst immer, wo euer Auto steht. Ich
habe auch 4,5 Jahre in Wiesbaden gewohnt und
genau. Du
hast da auch mal geparkt.
Ja, genau.
Nie gerne.
Da ist das dann, wenn du so denkst, wo habe ich das Auto zuletzt hingestellt?
Ja, genau.
Als ich es vor anderthalb Wochen zuletzt benutzt habe. Weiß ich nicht mehr, kann mich nicht mehr erinnern. Ja, da kann das schon mal sein, dass man das wissen möchte.
Das stimmt, ja.
Aber es ist voll cool, habe ich jetzt auch am Fahrrad. Mein Fahrrad ist jetzt, ich habe jetzt die App aktiviert von meinem neuen Lastenrad. Und es ist auch irgendwie so mit Ortungschip und Alarmanlage und so.
Cool.
Und da kann ich jetzt auch in die App gucken und dann zeigt mir mein Fahrrad an, wo es denn gerade ist. Und das Lustige ist, da kannst du so eine Alarmanlage aktivieren, das ist ein bisschen hochgetrabt, dieser Begriff, das fängt nicht wirklich das Fahrrad an, irgendwie rumzupiepen und zu quäken, sondern einfach mein Handy fängt an rumzuquäken, wenn es bewegt wird, das Fahrrad. Und zwar kannst du im Handy einfach diese Alarmanlage sozusagen auf scharf oder unscharf stellen. Und wenn sie auf scharf steht und das Ding ändert seinen Ort, dann fängt das Handy an, mit so einer Priority Notification rumzuquäken, weil das halt so nicht sein soll. Und das löse ich ungefähr jeden Tag einmal aus. Weil ich da einfach nie dran gewöhnen kann, dass ich jetzt meinem Fahrrad die Alarmanlage abschalten muss. Ich gehe halt runter, gehe zum Fahrrad, fange an, das Schloss abzumachen, fange an, meine Kinder reinzusetzen. Und dann schreit das Handy fang an, irgendwann und plötzlich fängt mein Handy oder meine Armbanduhr an. Und ich denke mir so, ja, ist in Ordnung.
Der Nachbar fährt wieder Fahrrad.
Und muss, nee, das Handy macht ja nicht so viel Kraft. Das ist, also. Ich glaube, die Nachbarn hören das nicht. Aber mein Handy fängt dann halt an, mich anzuschreien, dass das Fahrrad bewegt wird. Und ich denke mir so, ja, ich stehe daneben. Ich bewege das gerade selbst. Und dann muss ich es halt deaktivieren. Und ja.
Aber das könnte halt das Handy eigentlich können. Also
es ist in Bluetooth-Reichweite im Zweifel, genau. Ne? Aber so. Ich weiß nicht, ob das Fahrrad überhaupt Bluetooth hat. Das hat halt irgendwie irgendeine Art von GSM-Chip oder sowas drin.
Ja, aber da wird doch auch nur ein ESP32 drin sein und dann irgendwas redet doch da. Also
ja, keine Ahnung. Also es quäkt auch durchaus. Der GPS ist leider auch vor allen Dingen im Innenhof nicht so wahnsinnig präzise, was manchmal dazu führt, wenn du ankommst, also du fährst das Fahrrad irgendwo hin, stellst es ab, schließt es an, aktivierst diese Alarmanlage, gehst weg, dann kann es passieren, dass dieser GPS-Location, die war noch nicht stabil zu dem Zeitpunkt, die war noch so ein bisschen, er weiß noch nicht so genau, weil du da in diese Häuserschlucht reingefahren bist, und es springt noch so ein bisschen und dann gehst du weg und kriegst quasi noch im Weggehen schon den ersten Alert, dein Fahrrad wird bewegt, dann drehst du dich um und denkst dir, nein, es steht genau da, wo ich es gerade hingestellt habe.
So. Es bewegt sich noch.
Da ist auch niemand. Also, ja, die GPS-Position bewegt sich noch. Und dann
es hat
ja halt
wieder so viel Spaß mit mir, es zittert noch nach.
Genau. Genau. Und dann musst du diesen Alert halt ignorieren. Aber ja, wenn du dann 20 Minuten später, wenn du im Supermarkt bist, einen kriegst, dann solltest du vielleicht mal gucken gehen. Aber das ist mir noch nicht passiert, zum Glück.
Bei den heutigen Fahrradpreisen ist das aber auch schon sinnvoll, eine Alarmanlage dran zu haben. Da ärgert man sich ja dann schon, wenn es auf einmal weg ist, ne?
Ja gut, wie gesagt, ich habe ja dieses Abo-Modell, wo halt Diebstahl und Vandalismus und alles Mögliche mitversichert ist. Mhm. Und genau weil sie das halt dort in dem Preis mitversichern, verbauen sie vermutlich auch diese GPS-Tracker-Chips in diese Fahrräder, damit sie dann, ja, da ist auch ein Aufkleber drauf, dass das Ding getrackt ist. Ob der Dieb das liest oder sich davon abhalten lässt, das weiß ich nicht, ob die da irgendwelche Tricks haben, die Dinger abzuschirmen oder was weiß ich, gleich einen großen Aluhut drauf, damit das Ding nicht nach Hause telefonieren kann, ich keine Ahnung, aber jedenfalls, ja, wenn du jetzt irgendwo an so einem städtischen Fahrradständer versuchst, ein Fahrrad zu klauen, dann nimmst du vielleicht nicht das mit dem Tracking-Chip Aufkleber drauf, sondern das daneben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Haupteffekt, dass das im Moment einfach noch nicht alle haben und dass andere Fahrräder leichter zu entführen sind.
Das ist doch genau das Gleiche. Wie hat es damals Holger Klein gesagt? Bei Einbruchschutz sorg einfach nur dafür, dass dein Haus sicherer aussieht als das von deinem Nachbarn.
Genau. Ja, das ist im Endeffekt.
Welches wird dann geklaut? Das Einfache oder das Teure, das schwerer zu klauen ist? Ja, ganz einfach.
Ja, das ist auch ungefähr so derselbe Rat, den du immer liest, so in der Wohnmobil-Community, so. Ich frage, wie sichere ich mein Wohnmobil, wenn ich irgendwie nach Italien fahre, so, ja, einfach besser als der Typ, der es neben dir stehen hat.
Genau.
Das ist eigentlich alles, was du tun musst.
Cool. Ich habe letzte Woche noch meine Spülmaschine und meinen Backofen an Home Assistant dran geflanscht.
Jetzt kommt Backofen, was? Ich kenne die Antwort jetzt auch schon wieder, weil es mir deine Frau erzählt hat, aber jetzt für die Hörer nochmal. Was macht der Backofen?
Der Backofen sagt halt Bescheid, wenn er fertig ist und schaltet sich dann auch aus. Das ist halt schon, also eine coole Funktion irgendwie, vielleicht hat das irgendwie auch jeder schon, unser Backofen war halt nicht neu genug bisher, dem sage ich jetzt hier 180 Grad, 20 Minuten und dann piepst er einmal kurz nach, weiß ich nicht, 3-4 Minuten, wenn er auf 180 Grad ist und nach 20 Minuten sagt er halt, jo, ich bin jetzt fertig, das gibt er natürlich in Home Assistant und auch in der App, also ich kriege dann eine Push-Nachricht aufs Handy und könnte sagen, ja, verlängere das nochmal um 2 Minuten, das ist noch, kann noch. Ohne reinschauen finde ich das immer ein bisschen riskant, aber.
Ja, da wollte ich gerade sagen, für diese Entscheidung musst du hinlaufen, dann kannst du auch Knopf drücken.
Ja, natürlich, klar. Aber eben dieses, es geht aus, das finde ich schon sehr cool.
Ja, die Benachrichtigung finde ich tatsächlich den entscheidendsten Punkt. Das mit dem Ausgehen kann mein alter IKEA-Backofen auch schon.
Echt? Das konnte
ich irgendwie so, keine der bisher. Der hat sogar drei unterschiedliche Arten, wie die ihm seine Zeit, also du kannst einfach sagen, Countdown mit Ausgehen. Countdown mit nur Piepen oder Zieluhrzeit. Also, dass du sagst, nicht, ich will nicht 13 Minuten einstellen, sondern ich will sagen, geh um 21 Uhr aus oder so. Das kannst du auch machen, wenn du selber rechnen besser findest, als ihn rechnen lassen oder keine Ahnung was.
Okay.
Oder also ausgehen bei Zieltemperatur von dem Temperaturfühler im Inneren, den kannst du auch machen. Also, dass du so ein Steak, da kann man so ein Steak-Thermometer, so quasi so ein Temperature Probe im Inneren anschließen und dann da in deinen, ich benutze es immer für beim Brotbacken, so ein Weißmehl-Brot-Baguette-Dings muss innen, glaube ich, sowas wie 94 Grad, 96 Grad, ich weiß die Zahl gerade nicht mehr, haben, dann ist es fertig und dann steckst du deinem Baguette-Dings dieses Metallspießchen in den Popo und sagst Zieltemperatur 94, 96, was auch immer und dann kannst du weggehen und dann schaltet er sich ab, wenn es soweit ist. Das ist echt cool. Aber gibt dann keine Push-Notification. Ich muss dann halt irgendwie merken, dass es jetzt schon, dass es sich schon abgeschaltet hat.
Ja. Das ist ja unsere Heißluftfritteuse, die hat auch WLAN. Die gibt auch Push-Notification. Ja,
geil. Kannst du direkt
da war wieder System. Mein Use Case.
Ja. 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 Auch Geschirrspülmaschine ist halt Quatsch, aber das ist irgendwie so eine lustige Spielerei. Man könnte ja dann im Wohnzimmer oder, weiß ich nicht, hier unten im Homeoffice irgendeine Lampe auf grün schalten, so. Hier übrigens, Geschirrspülmaschine ist fertig, könntest du jetzt mal hochgehen, ausräumen. Und halt auch so Sachen eben mit der Waschmaschine, Trockner. Da müsste man halt irgendeine Steckdose dranhängen, die einfach Verbrauch misst und wenn der runtergeht, sagt, okay, alles klar, bist jetzt wahrscheinlich fertig. Das muss man sich ein paar Mal angucken. Und dann kann man eben auch so Sachen machen.
Ja, oder die Spülmaschine, wenn du das Einschalten über die App machen kannst und da eine API hast oder so, dann könntest du diese Spielereien, was ich vorhin erzählt habe, so, geh bitte an, wenn der Strom billig ist.
Komplett automatisieren, ja.
Könntest du das komplett automatisieren, ja. Das ist schon cool. Also da kann man, glaube ich, eine Menge Spielereien mitmachen. Was ich immer schwierig finde, ist, diese Firmen, die Dinger herstellen, sind jetzt alle noch nicht, die haben alle noch keinen so richtigen Track Record aufgebaut, dass sie in der Lage sind, so eine App über die Lebenszeit eines solchen Geräts aktiv zu halten. Das müssen die, finde ich, erstmal noch beweisen. Also das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung von mir, aber.
Ja, aber das ist ja, also Siemens und Apps, das ist nicht deren Main Business.
Richtig, da würde ich auch Miele und Philips und die alle, genau. Philips vielleicht noch, weil die das mit dem Hue-Zeug jetzt schon seit vielen, vielen Jahren machen. Die sind da am ehesten noch in diesem Smart Home Business unterwegs. Aber bei den anderen würde ich jetzt auch mal sagen, so, warten wir mal ab, ob meine oder deine oder was auch immer, dein Siemens Backofen, ob der nicht jetzt und nicht in 3 Jahren, sondern in 15 Jahren noch auf dem dann aktuellen iOS, ob es diese App noch gibt und ob das noch funktioniert.
Ja, genau. Da hoffe ich halt einfach, dass es im Zweifelsfall einfach mit Home Assistant noch funktioniert.
Weil ja, es
genug
wäre,
Leute dabei
das,
sind,
das wäre,
die Interesse
das wäre geil.
Haben.
Genau, das wäre geil für dich und es wäre auch zu hoffen. Aber eigentlich wäre es trotzdem eine Bankrotterklärung für Siemens, wenn es so wäre.
Ja.
Wenn es dann nur noch links. Aber auf der anderen Seite, vielleicht tun wir ihnen Unrecht, vielleicht wird das so kommen und dann ziehen wir den Hut. Aber irgendwie, zum Beispiel habe ich so eine App von so einer Weihnachts-LED-Kette. Irgendwie 800 LEDs in dieser Kette drin und dann schmeißt du die auf deinen Weihnachtsbaum und dann ist das sehr beeindruckend, wie viel Licht da auf dem Weihnachtsbaum ist. Und da gibt's so eine App dazu, weil das Ding Bluetooth spricht. Und da kannst du über die App alles mögliche blinken lassen und Zeug und kannst auch Timer reinstellen, also das synchronisiert dann über Bluetooth dein Ding da einmal die aktuelle Uhrzeit, weil die hat es natürlich dann immer über 11 Monate, die es aus ist, dann schon wieder vergessen. Und dann kannst du ihm sagen, hier, was weiß ich, abends um 20 Uhr angehen, dann nachts um 2 Uhr wieder ausgehen. Und dann macht er das da den einen Monat lang oder die 3 Wochen, die das Ding da hängt. Und diese App, die gibt's, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr im App Store. Das heißt, ich habe die auf dem Handy, aber wenn ich irgendwann mal diese App verlieren sollte, du kannst die nicht mehr runterladen. Und die ist auch von der Größe her nicht mehr angepasst an die aktuellen iPhone-Größen und so. Sie läuft aber noch. Aber von Jahr zu Jahr und immer, wenn man dann ein neues Telefon hat und wieder so ein Backup restored hat oder so, jedes Mal, wenn dann wieder Weihnachten wird und ich diese Lichterkette raushole, das ist immer so ein Zittern. So, wird es noch funktionieren? Oder ist dies jetzt das Jahr, wo das Ding quasi nutzlos geworden ist?
Haben wir noch eine
Saison? Das ist einfach ärgerlich, weil das ist einfach, solange die LEDs leuchten und dieser Bluetooth-Stein noch funkt, gibt es ja eigentlich keinen Grund, warum das nicht weiter funktionieren sollte. Naja, Technik. Manchmal begeistert sie, manchmal ärgert sie einen.
Ja. Gibt ja wieder was Neues hier von Google, ne? Neue KI, Notebook LM. Soll wohl ganz witzig sein. Vorhin ein kleines Video gesehen. Da schmeißt du PDF-Dateien rein und kannst dann dazu irgendwelche Fragen stellen. Ne, was weiß ich, hier hatten sie vorgemacht mit den Nutzungsbedingungen von Google und dann einfach gesagt, hier das und das PDF, das sind deine Quellen, jetzt beantworte mir mal folgende Frage zum Thema Drittanbieter, keine Ahnung was.
Hat mir gerade heute auch. Das ist aber nicht so wahnsinnig beeindruckend, muss ich sagen.
Nee.
Das kannst du mit einem lokal laufenden, also ich habe mir Olama mal installiert, vor einer Weile schon, und habe dann Open Web UI davor gehängt und dann hast du so eine ChatGPT-artige Oberfläche, redest aber mit deinen lokal laufenden Large Language Models und da ist solche Dokumentenübergabefunktion auch dann schon komplett mit drin. Da hatte ich dann irgendwie zufällig gerade ein technisches Datenblatt von einem Schaltschranklüfter in meinem Download-Ordner als oberste PDF-Datei. Bitte fragt mich nicht, warum die da war. Es ist eine lange Geschichte. Und dann habe ich diese PDF da reingeschmissen und habe das Ding einfach nur gefragt, was ist das für ein PDF, worum geht's da? Und dann hat er gesagt, ja, hier ist Schaltschranklüfter und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, kann man das auch für, und dann habe ich so andere Einsatzzwecke, die da auch vorgesehen sind, aber die so explizit nicht so richtig erwähnt, also in Teilen steht es da drin, aber nicht so richtig ganz. Und habe ihm auch noch ein paar andere Fragen gestellt und da hat er dann gnadenlos versagt und hat irgendwelchen Unfug geredet über diese Schaltschränke, sich irgendwas ausgedacht, was wofür das alles gut sein könnte, was da nicht wirklich in diesem Dokument stand.
Ja, ich habe ein Video angefangen, das war irgendwie 20 Minuten lang, das ging dann irgendwie damit los von wegen, ja, von Google, die KI war ja bisher noch nicht so super, aber jetzt haben wir hier was Neues und das ist schon ein ziemlich großer Wurf. Also ich weiß nicht, was die alles Komplexes da noch kann. Hab's nicht zu Ende geguckt, müsste ich nochmal. Jetzt schmeiß ich wieder gefährliches Halbwissen in den Raum. Aber da gibt's was Neues von Google. So. Aber ja, bei uns ist das auch weiterhin. Bei uns in unserem internen Slack-Chat, da wird mit MP3s von Udio rumgeballert, die bei uns ja jetzt als Intro so genutzt gut werden. Oder jetzt hat Micha noch wieder was gefunden, irgendwie eine künstliche Intelligenz, die unsere Stimmen synthetisiert und dann unseren Podcast quasi mit unseren Stimmen in eine andere Sprache übersetzt. Ja, und dann gibt's auf einmal Nerd Talk auf Polnisch, auf Indonesisch und so weiter.
Sehr
und er hat mal
cool
gesagt, also das Polnische, das ist wohl ziemlich genau. Ne? Nur das Problem bei solchen Sachen ist dann immer so dieses, ne, wenn du so sprichst wie in einem Referat, also normale Sprache, ist das ja alles ganz prima. Nur bei uns wird ja auch gern mal dazwischen gerufen. Und was der dann da raus synthetisiert, das klingt dann wie so Godzillas Return.
Ja.
Wo ich dann denke, okay, das war jetzt ein Einwurf von mir, der klingt jetzt hier aber ganz grauenhaft, so wo ich dann denke, okay, das habe ich so definitiv nicht auf Deutsch gesagt. Da hat er noch Probleme.
Ja, da müsste man ihm dann das Ganze, die Multitrack-Originalfiles vorlegen, ne, und damit er dann auch sprecherweise den Einwurf übersetzen kann und dann wird es vielleicht besser.
Oder auch rauslöschen kann.
Ja, oder das, genau.
Schmeiß mal den Scheiß raus. Ja. Macht das Ganze mal seriös.
Aber mit Udio haben wir auch hier regelmäßig großen Spaß.
Ja, ne? Ein Quell ewiger Freude.
Ja, ich hab ja das eine Lied auch geschickt,
genau,
glaube ich.
das
zitiert Schnulli-Bulli.
Genau, das zitiert die Kleine immer noch so. Schnulli haben, Schnulli Mund. Ja, okay, wir machen Musik.
Ja, ich habe da sogar letztens mein YouTube-Video mit bemusikt.
Echt?
Ja, ich habe dann irgendwie angefangen. Es war ja ein Video, wo ich dann mit meinem Fahrrad eine Panne habe. Dann habe ich dann irgendwie so einen kleinen Text geschrieben und habe dann gesagt, hier, sing das mal so im Stil 50er Jahre Schlager. Dann ging es dann los. Alles ist noch prima, die Panne ist noch fern.
Ja, ich muss dachte, das gucken, das klingt super.
Was soll ich wieder irgendwelche Musik-Databases hier für teuer Geld mir erstehen, wenn ich doch alles selber generieren kann? Und dann sogar kontextbezogen, passend hier, was weiß ich, ich fahre frühmorgens los. Frühmorgens, die Frau liegt noch im Bett, er ist mit dem Fahrrad schon unterwegs. Das ist schon
sau gut.
Weil die ja auch nur 30 Sekunden lang sind. Ne? Und meistens so bei irgendwelchen Videos brauchst du ja musikalische Untermalung, brauchst du ja keine 5 Minuten Stücke und da kommst du dann mit den 30 Sekunden eigentlich ganz gut hin. Das ist schon eine schöne Sache.
Ja, aber wie das mit Rechten ist oder so, ist nicht so klar, oder? Weiß man da?
Ich habe das auch mal angebracht und habe gesagt, auf der Seite steht ja, das kann genutzt werden, außer wenn da jemand Urheberrechte dran hat, wo ich dann denke, ja, wie soll ich das denn feststellen können? Und wenn da irgendwie was gemacht wird, das dann klingt wie die Ärzte, klingt das halt wie die Ärzte, aber können die Ärzte dann kommen und sagen, ey, das klingt wie wir, du darfst das nicht, oder man weiß es nicht. Fällt dir das Risiko ein? Ich hätte eher gesagt, nachdem wir ja nun schon einmal abgemahnt worden sind vor langer, langer Zeit, vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein. Man weiß es nicht.
Er soll, bevor er so einen Quatsch macht, auch erstmal ein Backup machen, sonst sind wieder irgendwelche Dateien plötzlich weg.
Ja.
Burn.
Bin mal gespannt. Wobei das auch eine ziemlich alberne Aussage ist, ne? Du kannst das alles verwenden, wenn es nicht urheberrechtlich geschützt ist. Was soll ich damit anfangen?
Ja, aber da sind die auf der sicheren Seite und das ist halt deren Aussage.
Ja.
Ah, ja.
Risiko.
Risiko.
Gefahrensucher.
Aber hattet ihr das jetzt schon in der Sendung drin? Ich hab's irgendwie noch nicht.
Ich glaube, bei der letzten Sendung hatten wir das als Intro. Ja, ja, doch, hatten wir.
Die letzte habe ich noch nicht gehört.
Genau, ja. Freudig.
Ja. Ja, noch. Ah, nee, bestes Casting muss ich erst noch hören. Oh, da ist noch einiges dazwischen da. Tony Hanna Montana. Zwei Wochen.
Na gut.
Gut, wir müssen jetzt, glaube ich, noch, Bob, entscheiden.
Was wir in der nächsten Woche gucken?
Nee, wir entscheiden das ja gar nicht.
Genau, wir entscheiden das nicht, denn Christoph ist dran.
Christopher ist dran. Er ist, ich habe gehört, er ist mit seinem Podcast schon fertig. Also wo er jetzt gerade zu Gast war. Er wird aber jetzt nicht mehr rüberkommen. Er sagt, wir schauen, er nimmt seinen Joker und wir schauen Matrix Resurrection, den wir ja schon mal angefangen haben zu schauen als Zweitfilm und ihn dann nicht besprochen haben.
Ja, stimmt.
Und,
ich habe den schon geguckt und nicht nur angefangen, geguckt, sondern auch fertig geguckt, ja.
Ja, reden wir nachher über einen Film, den wir im Januar geguckt haben. Naja.
Ich werde ihn nochmal gucken.
Ich werde ihn, glaube ich, auch nochmal gucken. Ja.
Okay, also Matrix Resurrections.
Mhm.
Der vierte Teil.
Endlich mal wieder ein Sneakpot mit einem amtlichen Rant. Vermute ich mal.
So. Genau, also von Lana Wachowski, wie auch immer man sie ausspricht. 2021er Matrix, sagt man Reboot? Na, Resurrection jedenfalls. Und ja, machen wir das. Der Joker, den hatte ich schon wieder fast so ein bisschen verdrängt. Da muss ich mir auch noch was ausdenken. Hast du letztes Jahr deinen verfallen lassen? Kann das sein?
Nee, ich habe meinen Joker dann quasi wie Urlaubstage bis in den Februar mitgenommen, um den Footballfilm zu nehmen.
Rest-Joker.
Ja. Rest-Joker. Das heißt, du willst jetzt argumentieren, dass du den 24er noch hast.
Ich habe den 24er noch.
Ja, das ist deine Interpretation der Dinge.
Doch, ja, wahrscheinlich benutze ich ihn dann eh wieder erst, um dann wieder einen Footballfilm zu gucken, kurz vorm Super Bowl. Ah ja, oder wer weiß, vielleicht fällt mir noch irgendwann zwischendrin mal was vor die Füße, was ich unbedingt gucken möchte.
Genau. Und wo du gerade Matrix sagst, möchte ich kurz quasi darauf hinweisen, dass es ja eine neue Star Wars-Serie gibt. Der Zusammenhang ergibt sich dadurch, dass Trinity, also Carrie Ann Moss, eine Jedi spielt, die da gleich in der ersten Folge prominent auftritt. Leider auch, glaube ich, nicht nennenswert darüber hinaus, aber das ist jetzt vielleicht schon Spoiler.
Was gibt's? Wieso habe ich das Ding überhaupt nicht mitgekriegt?
Hast du nicht mitbekommen? The Acolyte.
Null.
Ist die neue Star Wars Serie, ist gerade angelaufen. Ich glaube, im Moment sind 4 Folgen raus, schätze ich, ungefähr. Vielleicht auch schon 5, wenn ich jetzt, ich bin vielleicht verrutscht, aber so ungefähr. Genau, spielt in der Ära der High Republic.
3 sind raus.
3 sind raus, guck mal. Ja, ich komme immer mittwochs, glaube ich. Ja, in der Ära der High Republic spielt das heißt also ungefähr 50 oder 100, weiß ich jetzt nicht genau, Jahre vor dem ersten Film, wo die Jedis noch so die Kontrolle über die Galaxis haben und so sehr embedded sind in die Republik und es herrscht Frieden und Ruhe und so weiter und von Sith hat man seit hunderten von Jahren nichts gehört und denkt auch eigentlich, dass es die nicht mehr gibt. Und dann geschehen Dinge. Morde an Jedis. Es muss ermittelt werden. Genau. Und es ist das erste Mal, dass sozusagen diese Zeit der High Republic in Live-Action Star Wars zu sehen ist. Bisher gab es da so, es gab ja dieses Computerspiel Knights of the Old Republic, das ist ja so ein Rollenspiel. Und es gab Bücher und Comics und was weiß der Geier, alles. Also diese Zeit ist eigentlich gut beschrieben sozusagen im Star Wars Universum, aber es gab halt noch kein Bildmaterial in Live-Action, was dazu passt. Und das sehen wir jetzt erstmalig. Und demzufolge auch außerhalb der Skywalker-Saga, was ja auch nochmal ganz spannend ist, weil bisher war ja dann doch bis auf jetzt im Mandalorian war er drin, gut, bei Andor war er nicht drin, aber irgendwie ist das ja alles so zu der Zeit, wo die Skywalker-Saga spielt und jetzt sind wir halt wirklich mal außerhalb der Skywalker-Saga, da lebt keiner von denen zu dem Zeitpunkt. Die einzigen, die man kennen könnte, die zu dem Zeitpunkt am Leben sind, oder von den berühmten Figuren, die da der Jabba the Hutt ist zu dem Zeitpunkt am Leben und Yoda ist natürlich am Leben. Ob die auftreten werden, ich wage es zu bezweifeln, aber theoretisch ist es möglich. Wir werden sehen.
Ich habe irgendwie gehört, das ist so Krimi-mäßig im Film-Noir-Stil. Finde ich ja eigentlich ganz spannend, dass sie mal so dieses Genre angehen, nachdem sie bei Mandalorian ja so westernmäßig waren, dass sie sich da jetzt mal so einem neuen Genre hingeben. Nicht nur so ein normales Science-Fiction-Star Wars, sondern eher so alles um einen Kriminalfall, glaube ich, dreht sich das dann, ne?
Was ich bisher gesehen habe, würde ich da zustimmen. Was eine so eine Aussage ist, die man jetzt im Vorfeld immer wieder in so Interviews und so gehört hat, ist, dass die Serie wird als eine Zwiebel beschrieben und immer wenn du denkst, dass du verstanden hast, was es ist und worum es geht, dann peelt sich wieder die nächste Layer weg und dann ist es doch wieder ein bisschen was anderes. Dazu kann ich noch nichts sagen. Wie gesagt, 3 Folgen sind raus und ich glaube, ich habe erst 2 gesehen.
Wolf of Wall Street Tatooine Edition.
Tatooine war tatsächlich bisher noch nicht drin. Sind auch ein paar andere Planeten jetzt erstmal und natürlich Coruscant, klar, da ist der Jedi-Tempel, da sind wir natürlich dann schon hin und wieder. Aber greifen wir dem nicht vor. Muss man jetzt mal gucken, können wir dann besprechen, wenn die erste Staffel durch ist.
Ja, sehr schön. Das ist echt krass an mir vorbeigekommen, habe ich nicht.
Du warst ja auch so ein bisschen beschäftigt gerade die letzten Wochen.
Ja.
Das ist ja jetzt vielleicht nicht so verwunderlich.
Na gut, das stimmt. Gut, ich glaube, wir müssen uns rausdrehen. Es ist schon nach Mitternacht. Jetzt haben wir
Andi
so lange wach gehalten.
Dann danken wir dem Andi dafür, dass wir ihn so lange wach halten durften.
Ja, danke für die Einladung wieder mal.
Schön, dass du da warst, genau.
Es war mir ein Fest.
Und du kannst ja gerne jederzeit mal wiederkommen und erzählen, was du mit deinem Raspberry Pi gemacht hast. Okay. Oder
an die Wand genagelt oder...
Genau, man macht einen dekorativen Eindruck.
Ich habe einen Rahmen drumherum gebaut.
Genau. Genau. Und ansonsten schauen wir nächste Woche Matrix Resurrections auf Christophs Joker hin in die Sendung gespült. Sneakpot.de steht euch offen für Kommentare. Das hier war die 833, glaube ich, oder sowas in der Größenordnung.
Ja, es gab kein altmodisches Wort der Woche, weil wir reden halt immer so altmodisch.
So ist es. Und ja, danke fürs Zuhören an alle da draußen und nächste Woche wieder einschalten. Und tschüss.
Tschüss. Tschüss.